Ein Podcast über Wein mit spannenden Gästen, Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein, Live-Publikum und einem ausgewogenen Abgang. Hallo Tom!
Hallo Dietmar!
Live und in Farbe diesmal aus unseren, in Vino Verbe was, Homeoffice würde ich mal sagen, oder?
Ja, denn durch die Corona-Epidemie sind wir dieses Mal gezwungen, ohne unser geliebtes Publikum klarzukommen, was sehr, sehr schade ist, was wir sehr vermissen. Aber wir müssen vernünftig sein in diesen Zeiten und das sind wir auch. Und wir haben heute einen spannenden Gast, der uns das Ganze ein bisschen leichter machen wird, glaube ich. Der ist auch per Videokonferenz zugeschaltet. Also wir machen heute alles über Videokonferenz. Und bevor es losgeht, müssen wir natürlich gewisse Gepflogenheiten auch beibehalten, nämlich, dass wir
eine Weinprinzessin haben, genau.
Genau. Und da wir da diesmal auch auf Nummer sicher gehen, waren wir ganz praktisch denkend und praktikabel und haben niemand Geringeren als Thomas Mühnickel gewählt. Thomas Mühnickel dürfte allen Zuhörern bekannt sein aus seiner furorenreichen Vergangenheit mit Günther Jauch bei Wer wird Millionär. Aber nicht nur das. Er ist nicht nur Bademantelverkäufer, er hat sich hochgearbeitet. Er ist der Geschäftsführer von ASK, einer wunderbaren Agentur in Berlin, die sich um uns kümmert und die Podcasts wie unseren Podcast zu einem richtigen Erlebnis machen.
Nicht nur das, und er ist im Grunde genommen ja sozusagen der Anstoß auch gewesen, dass wir hier sitzen dürfen. Und ja, letztendlich aber auch haben wir mit ihm in wunderbaren Vorbereitungsabenden uns nicht nur schon auf die erste Folge vorbereitet. Wir haben da sozusagen den Grundstein gelegt und haben einiges an wunderbaren Tröpfchen mit ihm schon genossen. Das heißt, er ist voll in der Materie drin.
Ja, und ist auch trinkfest, ne?
Ist trinkfest, ja, das hoffen wir sehr. Und gerade jetzt zur heutigen späten Stunde, denn wir haben jetzt gerade mal Mittagszeit. Trotzdem hat er gesagt, als Vorreiter der ASK natürlich steht er für alles ein und vor. Und deswegen begrüßen wir recht herzlich hier Thomas Mühlnickel. Hallo Thomas.
Hallo Tom, Thomas. Hallo Dietmar. Sag mal, ich bin doch gar nicht der echte Gast, ich bin doch nur die Weinprinzessin, aber danke, dass ihr mich so überhaupt hochleben lassen. Ich freue mich auch schon sehr, heute hier ein bisschen euer Sidekick sein zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die Weine, die wir heute verkosten.
Ja, und wer mit so einem Körpereinsatz seinen Körper ruiniert mit uns gemeinsam und seine Sinne so beflügelt mit leckeren Weinen, der darf natürlich auch unseren Gast wie immer ankündigen und ist wahrscheinlich im Laufe unseres Podcasts noch ein paar Mal gefragt, wenn es darum geht, eine eigene Meinung zu formulieren über die Weine, die wir heute trinken werden. Also, dann schieß mal los, kündige mal unseren Gast an.
Achtung, Achtung, es geht los. Filmemacher, Mützenträger trotz Haaren, Energiesparer für den Bedarfsfall, Familienmensch, Vater, Ehemann, Mann mit dem grünen Daumen, Autor, Dithmarscher Sprotte, Nordlicht mit Gefühl, Preisträger, auf dem Boden gebliebener Erfolgsmensch, Weintrinker und Dorfpunk. Herzlich willkommen, Lars Jessen.
Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön, moin, moin.
Moin, Lars. Normalerweise wäre hier tosender Applaus, aber wir denken uns das jetzt mal, der wäre jetzt mit Sicherheit sehr angebracht auch bei dir.
Ja, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut eigentlich. Man macht das ja heutzutage dann auch schlecht sagen, aber angesichts der Beschissenheit der Dinge kann ich nicht klagen.
Das hast du sehr schön gesagt, Lars. Lars, wo bist du gerade?
Ich bin gerade im Herzen Schleswig-Holsteins, ganz kurz entfernt vom Mittelpunkt dieses wunderschönen Bundeslandes. Mhm. Am Bramsee in Warda sitze ich hier in einem 40 Jahre alten finnischen Holzhaus.
Und das ist ja klasse. Ja, das Wie muss man sich das vorstellen? Also ein finnisches Holzhaus, da habe ich schon ein Bild von, aber wie kommt ein finnisches Holzhaus in den Harz?
Das hat mein Vater gebaut in Mitte der 70er Jahre, als das alles noch nicht so richtig doll en vogue war und hat das sozusagen wie so ein Bausatz sich liefern lassen. Das ist so im Grunde so ein bisschen wie Fischertechnik gewesen. Man muss dann so ein Ringfundament machen und dann werden die Holzbohlen da quasi ineinander verzahnt aufgeschichtet und das Aufbauen von dem Ding hat, glaube ich, nur 2-3 Tage gedauert und ist wie immer bei Holzhäusern, wenn man ein bisschen drauf aufpasst, natürlich das Schönste, was es gibt. Man kann die schnell heizen, die sind gut isoliert. Man muss, wenn man auch baulich was verändern muss, einfach nur mit der Säge ein Loch reinsägen und kann dann ein Fenster reinmachen.
Sind also du handwerklich so begabt?
Ich bin sehr, sehr unbegabt und muss deswegen immer wieder zu Handwerkern permanent gutes Verhältnis aufbauen und oute mich immer als Dilettant. Und der größte Angstort für mich ist eigentlich der Baumarkt, wo immer sofort auffällt, da kommt irgendein idiotischer Akademiker rein, dem zeigen wir jetzt mal, dass er sich hier richtig anstrengen muss, wenn er bei uns was kaufen will.
Aber das ist, mein Gott, man kann nicht alles können. Ich möchte mal so manchen Baumarktmitarbeiter erleben, wenn der vor der Kamera steht oder hinter der Kamera was entscheiden muss. Das werden die dann auch nicht so aus der Hüfte schießen können. Insofern denke ich mal, wir profitieren voneinander, indem wir einfach nett zu uns sind und auch zu Baumarktmitarbeitern und allen anderen Menschen, Handwerkern. Aber wir sollten auch nett sein zu Leuten wie dir, denn du hast ja schon einiges erlebt und einiges produziert und einiges gemacht in deinem Leben. Und da kommen wir später noch zu. Hast du jemanden, der dir ein bisschen zur Hand geht und dich unterstützt bei dem Ablauf unseres heutigen Podcasts, der dir zum Beispiel eine Weinflasche aufmacht oder den Wein aus dem Kühlschrank holt?
Nee, ich bin Selbstversorger. Um diese Uhrzeit sind die anderen Familienmitglieder müssen entweder arbeiten oder ihren Studien nachgehen. Ich habe jetzt hier keinen loseisen können. Aber immerhin habe ich hier meine Ruhe. Ich habe das alles ordentlich aufgebaut, vernünftig temperiert. 3 identische Gläser, den Korkenzieher von dem Last von gestern Abend befreit. Also ich bin eigentlich ganz gut vorbereitet.
Ja, das normalerweise sind wir auch gut vorbereitet, denn sonst haben wir ja immer bei ASK in Berlin unser Podcast aufgezeichnet. Und das Team von ASK, also nicht nur Thomas, sondern auch Steffi, Janine oder Dennis, die haben uns da mal geholfen, die haben Platten gemacht, die haben uns geholfen, das Publikum mitzuversorgen, dass die Weine mitgetrunken hat. Das fällt jetzt alles flach. Das müssen wir also alle, so wie du, Lars, müssen wir das heute in Selbstversorgung in Angriff nehmen. Aber ich denke, das kriegen wir ausnahmsweise mal hin.
Ja, wir sind ja alt genug und wir sind talentiert. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Was einfach jetzt mal zu einer Reihenfolge der Weine, also welche Weine öffnen wir jetzt praktisch peu à peu? Dazu haben wir uns jetzt wieder zurückgezogen und überreichen das Zepter an unsere Weinprinzessin Thomas, der uns heute nämlich verraten wird, welcher Wein als erstes, dann als zweites und als drittes geöffnet werden soll. Bitte, Thomas.
Ihr habt ja letztes Mal mit Kevin Kühnert Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Das spiele ich jetzt mit mir alleine. Schnick, Schnack, Schnuck, Schnick, Schnack, Schnuck, Schnick, Schnack, Schnuck. Es ist rausgekommen. Lars fängt an. Der Wein von Tom ist der zweite und der Wein von Dietmar ist der dritte.
Also es war eine sehr transparente Wahl. Also unsere Weinprinzessin ist ein Vollprofi, das merken wir schon.
Aber wer hier sagt jemand Wahlbetrug?
Ich wollte gerade sagen, man sollte das in Amerika überlegen, das zu übernehmen mit der Geschwindigkeit. Würde einiges erleichtern.
Dann hole ich mal die guten Tropfen aus dem Kühlschrank.
Genau.
Also Lars, Tom und was haben wir dann noch? Dietmar. Und die gleiche Fuhre kriegt Dietmar jetzt. Dietmar und ich haben uns erlaubt, in seiner Wohnung das aufzuzeichnen, weil wir vorab natürlich noch einiges vorbereitet haben. Ich werde jetzt mal mit den Flaschen für Dietmar ins Wohnzimmer gehen, aus der Küche heraus.
Also das bleibt jetzt auch so, wir lassen das Packpapier rum und wir sehen...
Richtig, ganz genau, wir lassen das rum, wir machen eine Blindverkostung und schauen einfach, hallo Tom, und wir schauen einfach mal, ob wir irgendwie in der Lage sind, auch nur annähernd in die Nähe des gelobten Landes zu kommen.
Ja, es ist ja nun auch so, dass diese Flaschen, die sind ja nicht nur im Packpapier eingewickelt, die sind mit den Namen versehen, also es kann da kein Fauxpas entstehen. Also wir sind auf der sicheren Seite.
Was ist das Motto des Tages?
Ja, das darf mal der Gast formulieren. Wir haben ein ganz spannendes Motto, ein ungewöhnliches Motto. Und da bin ich mal gespannt.
Ja, wir sind ja nördlich des 51. Breitengrades heute unterwegs. Ich habe aber leider es nicht mehr geschafft, nachzugucken, wo der genau längs läuft. Und deswegen.
Können wir dir helfen?
Bitte hilf mir, Dietmar.
Ganz einfach. Wenn du einfach eine ungefähre Linie ziehst, ja, sagen wir mal Deutschland beginnen bei Leipzig, dann fährst du so ein bisschen über den Raum Halle, Erfurt, Gütersloh, Oberhausen, Dortmund, ja, so diesen Streifen. Dann gehst du weiter rüber England, südliches England, Cornwall, die Ecke. Dann weiter rüber nach Neufundland, wo ja bekanntlich sehr viele Trauben wachsen. Genauso gehst du weiter, dann die ganze Geschichte nördlich von Vancouver, nördlichstes Japan und alles, was dann relativ im oberen Drittel von Russland liegt, noch die Mongolei vielleicht streift, kommen wir dann wieder zurück.
Also die klassischen Weinanbaugebiete eigentlich.
Ja, die klassischen Weinanbaugebiete, richtig.
Ja. Aber man nennt diesen 51. Breitengrad auch den nördlichen Breitengrad, oder ab da geht es in den Polarkreis über, was Weine anbetrifft. Denn so viele gibt es da nun nicht, da Weinanbau oftmals auch was mit höheren Temperaturen, mit Sonne hat. Und das liegt einfach daran, dass Wein natürlich auch ein gewisses Quantum an Sonnenlicht benötigt, damit die Trauben ordentlich Zucker entwickeln, der dann hinterher beim Gärungsprozess in Alkohol umgesetzt wird. Erstaunlicherweise haben wir bei diesem Thema, oder habe ich bei diesem Thema einen Wein gefunden, von dem ich gar nicht genau wusste, dass er nördlich des 51. Breitengrades liegt. Ich hoffe, dein Wein ist auch spannend. Verrate noch nicht, Lars, welcher Wein das ist.
Wir öffnen jetzt, ja? Tom, ja, wenn ich jetzt höre.
Ich höre dich so rumpruckeln.
Also nicht ganz auspacken, nur oben. Ne?
Nur oben, ist klar.
Ja, genau. Eine Sache habe ich noch währenddessen zu sagen. Wir haben rituell bei uns die Angewohnheit, dass jeder zu seinem Wein einen Trinkspruch formulieren muss.
Ja.
Das heißt, Lars, du musst gleich, bevor wir den Wein verkosten, dir irgendeinen sinnigen, markigen Text überlegen, der uns das Ganze ein bisschen sympathischer macht, weil wir können aufgrund der Distanz noch nicht mal richtig anstoßen. Und wie ich das schon mal in einem der vorherigen Podcasts gesagt habe, man kann Wein riechen, man kann Wein sehen, man kann Wein schmecken, aber hören kann man ihn nicht. Und da ist ein Trinkspruch gerade willkommen.
Ja.
Also,
wir schenken jetzt ein. Wir schenken ein.
Ja. Also es ist auf jeden Fall schon mal zu sehen, wir haben einen Weißwein.
Das steht fest. Das steht fest.
Das steht fest.
Das sehe ich ja auch. Und dann gehen wir mal ran ans Verkosten, würde ich sagen. Erstmal dran, den Wein ein bisschen Karussell fahren lassen im Glas. Und ich sehe schon, der scheint etwas jüngeren Datums zu sein. Der ist jetzt nicht so von der Viskosität so, dass er sirupartig rüberkommt. Die Farbe ist auch ein schönes, helles Gelb, fast ins Grünliche rein. Wie lautet dein Trinkspruch, Lars?
Ein bisschen komplizierter, ich muss ja ein bisschen ausholen.
Ja.
Ein Ammerländer-Trinkspruch, auch wahrscheinlich nördlich des 51. Breitengrades, ist ein plattdeutscher Trinkspruch, den wir jetzt gemeinsam üben werden miteinander. Und der wurde hier traditionell ausgeübt, dieser Trinkspruch von meinem Großvater, der Aquavit, Jubiläums-Aquavit in Zinnlöffeln verkostet hat und damit alle Leute abgefüllt hat, vor allen Dingen immer die Schwiegertöchter, die kommen, denn die mussten sozusagen dadurch immer durchgehen. Und,
Die leben auch alle noch.
Das Ding war, es war ein Zinnlöffel, den musste man quasi mit Aquavit gefüllt dann trinken und es durfte auch kein Tropfen auf dem Zinnlöffel mehr drin bleiben und man musste ihn mit links trinken und man musste ihn sozusagen dann mit der Öffnung nach unten ablegen. Und wenn sozusagen entweder bei der Formulierung des Trinkspruches oder beim in dem Löffel noch ein Tropfen übrig geblieben war, musste man nochmal eine Ehrenrunde gehen, was eigentlich dazu führte, entweder hat man es im zweiten, dritten Durchgang geschafft oder man hatte komplett verloren.
Mein Gott, man merkt wirklich, ihr seid Akademiker, ihr macht es wirklich kompliziert mit Links-Trinkspruch und mein Gott.
Ist ja aber jetzt, wir machen jetzt aber nur den Text, ja? Und da geht der auf Plattdeutsch, das heißt, es geht los, ich frage euch was und ihr müsst mir dort auf Plattdeutsch antworten.
Ja.
Die erste Frage ist, ich sehe die. Daraufhin müsst ihr dann sagen, das freut mich.
Das freut mich.
Ja.
Dann sage ich, ich trinke die To. Trinke euch zu. Dann müsst ihr sagen, dat do. Dann sage ich, dann do, das tue man. Ja.
Ach so.
Dann trinken wir. Dann sage ich, ich habe euch sozusagen mit euch getrunken. Ich have some toes open. Und da müsst ihr sagen, da hast du einen rechten droben. Da hast du den richtigen getroffen. Wollen wir das mal zusammen üben?
Rechten, ich weiß nicht, ich habe das nicht ganz verstanden.
Rechten droben, ja.
Rechten droben.
Ja. Gut, ich versuche es mal.
Also, ich sehe die.
Das freut mich. Freut nicht.
Ich trinke die To.
Das To.
Das To.
Na dann Prost.
Da hast du einen
rechten droben.
Erstmal trinken. Ach so. Ah, so, jetzt wäre schon der erste Fehler und ihr müsstet einen Aquavit trinken. Also, jetzt, wir trinken und dann sagen wir, ich have the toes open und daraufhin sagt ihr?
Das der rechten Drogen.
Ja, okay. Also das hätte jetzt im Grunde schon mit Aquavit hätte das schon in einer Katastrophe gemündet. Oh Gott,
deswegen. Müssen wir auch mit links trinken?
Ja, wenn man auf Aquavit steht, nicht.
Also. Ja. Sollen wir auch mit links trinken?
Natürlich. Aber jetzt bitte nicht das Glas mit dem Gesicht nach unten hinstellen.
Ja, dann hau mal raus.
Was soll ich raushauen?
Ja, den Trinkspruch.
Ja, das war der Trinkspruch.
Ach so, ich dachte, wir machen es nochmal.
Nee, das war es jetzt. Also sonst, das nimmt kein Ende. Das ist
oh Gott.
Jetzt in den Wohnstuben nachgestellt. Müssen zurückspulen.
Was sagt denn unsere Weinprinzessin überhaupt? Was riechst du an dem Wein?
Im Gegensatz zu euch beiden bin ich übrigens aus Schleswig-Holstein, hätte sogar mitsprechen können. Aber ich dachte mir, ich lasse euch mal den Vortritt.
Vielen Dank.
Ich finde den sehr lecker, ich finde den sehr, sehr frisch, hat eine nette Fruchtigkeit, eine nette Säure. Ich bilde mir ein, ich schmecke Holunder. So grüner Apfel, das Übliche, was man sagt bei einem hellen Weißwein. Vielleicht sogar noch eine Stachelbeere mit drin. Aber nichts, was da vollkommen überlappt.
Mhm. Gehe ich voll mit dir. Genau, diese Holundernote ist sehr fein rauszuschmecken. Ein grüner Apfel ist grundsätzlich bei vielen Weißweinen sowieso ein Geschmacksträger noch dabei. Ich finde eine schöne Frische, er hat eine ganz leichte, herbe Note auf der Zunge. Das ist ein Wein, wo ich wirklich sagen möchte, den kann man recht schön flott auch trinken, aber genießen dabei. Ich würde auch davon ausgehen, dass es ein junger Wein ist, noch nicht so alt. Und würde sagen, es ist ein deutscher Wein. Jetzt ist natürlich, Lars, weil wir ja, oder weil du uns ja dieses Thema so schön vorgegeben hast, nördlich des 51. Breitengrades, natürlich muss man dann schon mal ein bisschen gucken, also wo sind überhaupt Weingüter möglich? Natürlich gibt es auf vielen Ecken und Enden, die man nicht gedacht hätte, durchaus Weingüter, die Trauben- und Rebsorten anbauen. Dennoch bin ich hier bei einem deutschen Wein. Ist natürlich jetzt so die Frage, dadurch, dass du dich viel im Nordischen auch herumbewegst, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Wein ist, der vielleicht von einer Region kommt, wo du schon mal gedreht hast. Es gibt sogar auf Sylt Anbaugebiete.
Ja, ist das nördlichste Weinanbaugebiet.
Ja, es beanspruchen viele das als nördlichstes Weinanbaugebiet. Es gibt auch
Schweden-Weinanbaugebiete.
Also vielleicht Hamburg, glaube ich, kenne ich jetzt nur den Rotwein, da wüsste ich jetzt nicht, ob es da auch den Weißen von gab. Ja, genau. Ja, das ist den gibt es ja im Moment nicht. Das wurde ja gerade abgerissen, das soll aber wiederkommen. Ja. Also ich würde jetzt mal einfach tippen. Sehr nördliches Weinanbaugebiet, ich würde jetzt mal Sylt sagen. Und Rebsorte wäre das vielleicht ein Grauburgunder.
Finde ich schon sehr, sehr spannend, was ihr gesagt habt. Was ich spannend finde, ist auch einfach dieser extreme Duft, der einem gleich in die Nase springt sozusagen, bevor man den ersten Schluck genommen hat. Da kommt eine Überraschung, nämlich ich rieche Zitrone, Apfel, wie ihr schon gesagt habt, aber auch so etwas, was man hat, wenn man an einer Creme Brûlée schnuppert. So eine leichte Karamellnote.
Er ist sehr fruchtig auch.
Ja, er hat eine große Frucht und eine leichte, pikante Note, wie du sagst, sieht man, das erinnert mich so ein bisschen an Muscatella. Und ich weiß nicht, ob ihr mal davon gehört habt, es gibt eine Traube, die es erst seit Mitte der 70er Jahre in Deutschland im Anbau gibt, weil da hat ein Winter diese Traube neu kreiert aus unterschiedlichen Rebsorten. Und die nennt sich Solaris. Und die hat eine große Frucht Und Solaris ist eine Traube, die sehr schimmelresistent ist. Also gerade für nördliche Breitengrade äußerst praktisch. Denn die Feuchtigkeit in nördlichen Breitengraden ist nun mal so hoch, dass es sehr schnell eben zu Schimmelbildung kommen kann. Und ich bin da ganz bei Dietmar. Ich glaube auch, dass das ein Deutscher ist. Und vielleicht ist das ein Solaris aus Schleswig-Holstein, aus seiner Heimat.
Soll ich jetzt lüften?
Ich glaube, ich darf es lüften, ja.
Also ihr seid auf dem richtigen Weg. Es ist tatsächlich Solaris. Ich hätte jetzt gerne gesagt, dass es mein Wein ist, weil ich hier gerade in den letzten 3 Jahren 36 Solaris-Rebstöcke angebaut habe.
Das gibt's ja nicht.
Das eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist ja eine Rebsorte, wenn ich dann auf einer Weinreise, was ich einmal im Jahr mit meiner Familie mache, bin bei richtigen Winzern, rümpfen die ein bisschen die Nase und sagen, ja, okay, das wird überall reif. Und das stimmt auch. Die werden sehr früh reif und sehr unterschiedlich an unterschiedlichen Orten. Das ist sehr, sehr spannend. Also vor einer roten Wand, die sind teilweise 4-5 Wochen früher reif als die, die unten am Wasser, am See stehen.
Oha.
Und aber ich hatte dieses Jahr leider viele Probleme mit Wespen. Die haben mir sehr viel weggefressen, sodass die Ausbeute dieses Jahr noch nicht so groß war. Mhm. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, einen Gärungsprozess einzuleiten. Und zwar haben wir einmal uns Kitzinger Reinzuchthefe bestellt und das in so einem Gärballon sozusagen loslaufen lassen. Noch besser hat das aber geklappt, als wir mit dem Federweißer aus dem Bioladen einfach unseren Traubensaft gemischt haben. Und dann ist das losmarschiert. Und wir haben jetzt zu Hause 3 Flaschen, die wir aber beschlossen haben, noch ein bisschen liegen zu lassen, weil da, glaube ich, noch ein bisschen die Zeit drüber gehen muss. Also es ist leider nicht mein Wein, aber es ist absurd, dass das klappt und dass hier Trauben wachsen und es ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer auf dem niedrigen Level das überhaupt hinzubekommen. Aber es ist Solaris, es ist nicht Sylt, sondern es ist hier um die Ecke in einer Gegend, wo ich tatsächlich schon einen Film gedreht habe, nämlich Dorfpunks in der holsteinischen Schweiz und ist ein Wein, der hat einen plattdeutschen Namen, der heißt Somogtvidat und ist aus...
Von Montigny?
Ist von Montigny, genau, von der ein Weingut an der Nahe, die sozusagen hier eine Dépendance in Schleswig-Holstein haben. Ein wunderschönes Gelände. Ich kann jedem und jeder das empfehlen, da hinzufahren.
Holsteinische
Schweiz ist super schön. In Zeiten von Corona soll man ja eh nicht mehr so weit wegfahren. Und das Schöne ist vor der Haustür.
Da absolut.
Ein wunderschönes Café oben in einer Mühle. Das liegt so ein bisschen auf so einem kleinen, Berg, sagt man in Schleswig-Holstein. In anderen Gegenden würde man sagen Anhöhe. Da gibt es sehr, sehr guten Kuchen und man kann tatsächlich auf einen wunderschönen, langgestreckten Hang blicken und sieht die Weinstöcke bis zum See runterreichen. Das ist wunderschön und ein ganz, ganz besonderer Ort. Und ich finde den Wein echt gut.
Ich finde den auch
spitze. Also der ist hervorragend. Ich bin unheimlich überrascht, wie frisch und vor allem wie wenig Säure, also einen kleinen, geringen Säurehaushalt er hat.
Absolut. Und was mir besonders gut gefällt, solche Weißweine sind ideale Begleiter für ein ganzes Menü. Das kann man als Aperitif servieren, das kann man zur Vorspeise servieren, zum Hauptgang, bis zum Nachtisch weiter trinken, dadurch, dass der ein bisschen Frucht hat und eine leicht pikante Note, einen schönen Schmelz hat. Der ist nicht langweilig, der lässt sich nicht leicht umbügeln. Eine richtig tolle Sache und das finde ich wunderbar.
Passt das wirklich zu frischen Sachen, auch Salate zum Beispiel kannst du ihn nutzen, Nudelgerichte durchaus auch. Ne? Also der übertüncht nicht, der ist ein feiner Begleiter und hat trotzdem so seinen eigenen Charakter.
Klasse.
Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schöner Wein.
Ja. Wirklich. Macht Spaß zu trinken und wie gesagt, ich finde es einfach ganz schön erstaunlich, dass man bei so wenig Sonne so viel Geschmack im Glas haben kann und dass das so eine runde Sache ist. Es macht richtig Spaß, den zu trinken. Tolle Wahl, Lars.
Ja, wirklich, vielen Dank.
Ja, ich bin da mal über den gestolpert, tatsächlich in einem Supermarkt und konnte das gar nicht glauben und bin dann eben erstmal dahin gefahren, um zu gucken, ob das auch wirklich stimmt. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schön das da ist und die Sinnlichkeit geht uns Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ja manchmal so ein bisschen vordergründig ab. Und ich sehe da so einen total schönen Shift auch dahingehend, dass man in unserem schönen Bundesland eben auch mal einfach sowas machen kann, so schwachsinnig sein kann wie Wein anbauen. Ich finde, das ist so eine...
Es gibt schwachsinnigere Sachen
heutzutage. Ja, aber es ist natürlich klar, wenn du jetzt sagst, du machst in Schleswig-Holstein Wein, würde man auch sagen, das macht ja keinen Sinn, das ist ja verschwindend gering oder so. Aber ja, das Irrationale daran ist das, was mir gefällt. Und umso überraschender eben, dass es auch so, dass man mit dem Wein einfach auch um die Ecke kommen kann und sagen kann, ja, haben wir auch, können wir auch.
Total, so. Total. Und ich bin mal gespannt, der Klimawandel hat ja in den letzten Jahren, also enorm die Temperatur nach oben gebracht und so negativ wie das sein mag. Aber ich glaube, dass so manche Winzer im 50. Breitengrad und darüber, dass die davon ein wenig profitieren können, dass die Sonnenstundenzahl und die Wärme einfach solche Weine ermöglichen. Also das ist wirklich wunderbar.
Ja, ich musste richtig schon bewässern. Die letzten 3 Jahre waren es natürlich extrem trockene Sommer und deswegen musste ich richtig so ein Bewässerungssystem hier installieren. Mhm. All solche Fragen, wie kriegt man dann auch die Feuchtigkeit mehr im Boden gebunden?
Ja.
Arbeite ich jetzt mit selbst hergestellter Kohle? Also ich habe einen Pyrolyse angeschafft. Pyrolyse funktioniert so, dass es so stark erhitzt wird, sozusagen der Gartenabschnitt und die Äste, dass am Ende nur der reine Kohlenstoff übrig bleibt. Das heißt, man macht eigentlich ein Feuer und wärmt sich dran und zieht noch Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Und diese Kohlenstücke, die haben eine sehr, sehr große Oberfläche und speichern deswegen das Wasser sehr gut. Und ich versuche jetzt sozusagen, diese Kohlenstücke über den Winter in den Boden von zwischen den Rebstöcken einzuarbeiten, damit wir da auch ein bisschen unabhängiger sind von der Bewässerung dann im nächsten Jahr.
Was man ja so raushört, Lars, ist, dass du ja sehr bewusst versuchst, im Grunde genommen das alles ja natürlich zu halten. Also schon Augenmerk auch darauf lenkst, dass du da nicht dich in einen, ich sag mal, klassischen Prozess, wie er oft natürlich gemacht wird mit Lebensmitteln, sondern dich schon ein bisschen sehr naturbelassen drum kümmerst. Das ist so ein Steckenpferd auch von dir, ne?
Ja, ich denke, wir sind so privilegiert in unserem Land und vor allen Dingen jetzt, sagen wir mal, auch in uns Künstlerinnen und Künstlern, die es natürlich jetzt oft trifft, auch wegen Corona, wegen Arbeitslosigkeit und Scheitern. Aber ich bin in meinem Beruf erfolgreich, ich habe ein gutes Auskommen und ich denke, dann sind wir gerade diejenigen, die vorangehen müssen und schauen müssen, wie kriegen wir das Ding gedreht, ne? Also wie kriegen wir Mechanismen, ein glückliches Leben zu führen, ohne alles zu überstrapazieren und letztlich, das ist die gute alte Regel, wir sollten aus der Erde nur so viel rausnehmen, wie wir rein tun können, das versucht man irgendwie hier zu beherzigen. Und es ist natürlich albern zu sagen, dass man damit die Welt verändern könnte, aber wenn man hier so auf dem Grundstück rumeiert, dann versuchen wir eben das so irgendwie so gut zu machen, wie es irgendwie geht und dann auch Storys darüber zu erzählen und andere Leute anzustecken, dass es eben auch Spaß bringt, Wein anzupflanzen oder einen Pyrolyseofen sich anzuschaffen.
Ja, du hast vorhin gesagt, dass die Wespen dir dieses Jahr ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das ist bei Solaris natürlich so eine Sache. Einerseits hat man das Glück, dass diese Taube sehr pilzresistent ist. Andererseits ist dann halt irgendwann mal eine Fruchtfliege da oder eine Wespe da, die einem so ein bisschen die Ernte kaputt machen kann. Gibt es da so Lösungsmöglichkeiten oder Ansätze, die du nachhaltig dir schon mal überlegt hast oder im Austausch mit anderen Winzern diskutiert hast, wie man dem Problem begegnen kann?
Also wir versuchen vor allen Dingen unsere Hornissen hier auch gut zu behandeln, weil überall, wo Hornissen sind, sind keine Wespen. Und das ist sozusagen momentan der Trick. Jetzt haben wir irgendwie versucht, da Netze drum zu hängen. Das war relativ erfolglos. Also wahrscheinlich muss man dann auch den Wespen ihren Teil gönnen und sagen, ihr gehört auch zur Community dazu und dann lasst bitte noch ein bisschen was stehen. So ähnlich wie man mit Maulwürfen umgehen muss, muss man eben auch versuchen, sozusagen irgendwie eine Kommunikation zu den Tieren aufzubauen, dass wir alle irgendwie durchkommen müssen.
Ja, im Grunde genommen gehört das ja letztendlich auch zur Natur dazu, dass es eben einfach auch die anderen noch gibt, die auch ein bisschen was dran davon haben wollen.
Ja, genau. Und dann muss man es auch abkönnen, dass vielleicht dann eben nicht 6 Flaschen, sondern nur 3 Flaschen rauskommen. Wie diese.
Wer kümmert sich eigentlich dann den Hang, wenn du nicht da bist?
Ja, wir sind mehrere Familienmitglieder, die sozusagen durch Wein infiziert sind. Also auch meine Kinder sind alle volljährig und die helfen alle mit und wir spielen uns einfach so ein bisschen die Bälle dazu.
Wie ist das denn eigentlich mit Kindern? Also ich habe kürzlich mal so einen Artikel gelesen über Amerikaner sich aufregen, dass in Frankreich Kinder schon ab 12 Jahren anfangen, so zu Tisch ein Glas Wein zu trinken. Wie ist das bei dir? Also verantwortungsvolles Trinken mit Kindern, die sind jetzt volljährig. War das jemals ein Problem bei dir
in deiner Familie? Wir machen ja, wie gesagt, immer so einmal im Jahr eine Weinreise, wo wir mit der ganzen Familie losfahren und dann uns in irgendein Hotel einmieten und relativ blind und vorbereitet loslatschen. So haben wir dann schon mal wir reisen natürlich immer mit dem Zug an, das heißt, wir gucken in der Regel nur Deutschland an, haben auch schon mal eine Weinprinzessin dann im Zug an der Nahe kennengelernt und haben danach ihr Weingut besucht. Und die erste Weinreise, die wir gemacht haben, war auch motiviert durch einen Film, den ich zusammen mit Fritz Karl gedreht habe. Und Fritz kommt aus einer Familie von Weinfachleuten. Die haben eine große Gastronomie damals gehabt in Österreich. Und wir hatten immer den Deal auf Sylt, ich suche das Restaurant aus und er den Wein. Und ich hatte einen guten Scout, der die guten Läden, die vielleicht nicht jeder kannte, auf Sylt sozusagen auch die Hintertür aufgemacht hat. Und Fritz hat dann immer wahnwitzigere Rotweine bestellt. Und am Ende sind wir, das war 2010 oder 2009, bei einem Wein aus dem Priorat angekommen.
Und das habe ich nicht verstanden.
Ein Priorat, das war 2010. Ja. Und das hat mich dann so umgehauen, dass ich so einen Wein noch nie getrunken hatte und bin dann sozusagen ein Vierteljahr später mit meinem damals, jetzt komme ich drauf, 10-jährigen Sohn, unsere erste Weinreise ins Priorat anzutreten. Und da konnte er natürlich noch nicht mittrinken, aber wir haben sozusagen dann mittags probiert, dann haben wir einen langen Spaziergang gemacht. Ich habe das Auto irgendwie nach Hause gefahren. Damals war da im Priorat noch überhaupt nichts los. Und so sind dann eben bei uns auch die Kinder damit angesprochen worden, weil das halt immer tolle Erlebnisse sind. Es geht natürlich einerseits bei diesen Weinreisen um das Trinken des Weines, aber die Leute kennenzulernen, teilweise Kleinsthöker, gerade im Priorat, so engst, alles Steilhanglage, super schwer zu bearbeiten. Das sind alles immer irgendwie total interessante Menschen, die man da kennenlernt.
Das finde ich eben genau richtig. Also weil viele Leute denken heutzutage, ja, da kommen dann halt so Erntemaschinen, weil so Steilhängen, da muss natürlich alles mit der Hand gemacht werden. Und dementsprechend entwickelt man, glaube ich, auch so einen gewissen Respekt davor, oder?
Total. Also gerade wenn man es jetzt selber mal so gemacht hat, wie viel dazugehört, bis das Gewächs überhaupt in Gange kommt, bis es dann in der Flasche ist. Und das sind ja nochmal alles andere Fragen, die man ja als Laie gar nicht beurteilen kann. Aber ich habe die Menschen dort immer als extrem leidenschaftlich kennengelernt, total innovativ, aber gleichzeitig eben auch mit beiden Beinen sozusagen auf ihrem eigenen Terroir. Wir waren dann auch bei einem Demeter-Weingut im Priorat, die haben uns dann gezeigt, wie die dann sozusagen die Reste sozusagen wiederverwerten, in Hörner von Kühen packen, die dann irgendwo in der Erde eingraben. Also
das habe ich auch schon mal gesehen.
Irre.
Also das ist schon fast esoterisch, was die machen.
Ja, irgendwie ein bisschen, aber solange der Wein schmeckt und solange es gut für den Planeten ist, wie die das da machen.
Genau.
Alles
super. Finde ich auch so.
Und ich finde es sehr interessant, was du sagst. Entschuldige, Tom. Was du vorhin auch mit Sinnlichkeit angesprochen hast. Ich finde, und das finde ich faszinierend, also wenn Kinder noch so schon in jungen Jahren dann das alles mitmachen und so eine Weinreise auch machen, bekommen sie ein ganz anderes Verständnis dafür, an Sachen herangeführt zu werden. Hm. Und Wein, wie auch, ich glaube, Matthias hat das gesagt, Bier säuft man, Wein trinkt man. Und das heißt, es hat was auch mit Genuss, mit Sinnlichkeit, mit Gesellschaft auch zu tun und letztendlich aber auch mit der Auseinandersetzung. Und das finde ich das Tolle daran, wie kommt letztendlich der Wein ins Regal und was für Schritte sind da notwendig und wo hört eigentlich im Grunde genommen, beziehungsweise wo fängt eigentlich ein Preis für einen Wein an, für den Winzer auch einigermaßen lukrativ zu werden. Und das erfährt man dann auf solchen Reisen natürlich dann eher.
Ja, man ist manchmal überrascht, wie günstig Sachen sind oder eben, und über die Zeit versucht man auch rauszufinden, warum ein Wein manchmal dann eben auch ein bisschen mehr kostet. Hat aber dann. Der kostet, glaube ich, der ist relativ teuer. Ich habe es jetzt nicht, ich glaube, der kostet irgendwie sowas wie 18 oder so. Meiner persönlich. Ich glaube nicht, dass ich ins Verkaufsgeschäft einsteige. Subsistenz ist das Stichwort.
Das Ding ist auch, ich glaube, dass kaum ein Winzer heutzutage in Deutschland mehr als 1 Euro für eine Flasche Wein verdient. Also das muss man sich mal klar machen. Und wenn ein Wein im Discounter 2-3 Euro kostet oder weniger, Da kann man sich in etwa vorstellen, was diese Winzer dafür kriegen. Das geht dann nur über die Masse und das geht dann natürlich auch über die Qualität. Was mir gerade, um deinen Wein nochmal kurz zurück in den Fokus zu bringen, was mir auffällt, ich habe immer noch diesen fruchtigen Geschmack von Aprikosen auf der Zunge, obwohl ich jetzt, seitdem wir angestoßen haben, getrunken haben, nicht mehr von dem Weinglas getrunken habe. Das finde ich einfach, ist der Knaller. Also so lange Qualität und Geschmack und Genuss im Mund zu haben, da brauchst du nicht viel trinken, obwohl das machst du natürlich sowieso, aber
und Tom, wo haben wir das gelernt? Die Qualität. Was heißt das? Tom, was? Bei wem haben wir gelernt, was das bedeutet, wenn ein Wein so lange im Mund Geschmack hat? Was, wie bei heißt Hendrik. Das? Ja, wie heißt das?
Oh, Kodali,
nicht Cola, Kodali. Lars, kennst du das?
Kodali? Nee, keine Ahnung. Bin schlecht.
Kodali ist im Grunde genommen auch in der Kosmetikbranche, gerade für die Damen, ein wichtiger Begriff. Kommt auch, also ist ein Traubenextrakt, der sozusagen für die Frische sorgen soll und für die Langanhaltigkeit sozusagen von, ich sag mal, jung aussehend. Und dementsprechend, je länger ein Wein im Mund Geschmack hat, man spricht von ein Kodali eine Sekunde, also wenn du so zählst, ne? Je länger die Sekunden sozusagen anhalten, umso besser ist der Wein. Das ist das, was eigentlich Kodali ausbringt. Du kannst jeden Weinhändler oder jeden sozusagen möchte gern Weinkenner damit schleudern, weil die meisten kommen ja immer und sagen, ich hätte gern einen Wein, der mineralisch ist. Das ist ja so ein Lieblingswort der Deutschen. Keiner weiß genau, was man eigentlich damit so beschreiben möchte. Aber wenn man sagt irgendwie, oh, der hat aber Kodali.
Also sehr gut, den merke ich mir. Das schreiben wir
auf. Ah, du wirst es nach diesem Podcast wieder vergessen haben, es sei denn, du hörst dieses Podcast ungefähr wie all unsere anderen Abonnenten 25 Mal hintereinander an.
Er wird ihn bei der Lese, bei seiner großen Lese, wird er sich ständig unsere Folgen anhören.
Genau. Und ich werde bei Rewe jetzt mal oder bei Edeka oder bei jedem anderen Supermarkt, auch bei den Discountern, jeden Menschen am Weinregal mal fragen, ob ihm bewusst ist, wie wenig Kodali dieser Wein hat. Kodali.
Mein Gott. Ich bring's dir noch bei. Ich komme nachher in die Küche.
Ich hoffe, ihr schreibt das in die Shownotes rein, wie das heißt.
Machen wir.
Auf jeden Fall.
Also ich muss schon sagen, das war wirklich ein Genuss.
Ja, wirklich. Lars, wenn du jetzt selbst Weine beschreibst, also wie gehst du daran? Du hast ja anscheinend ein Faible für Wein, du hast ja wirklich einen Bezug dazu. Hast du eine eigene Form, wenn du sagst, wenn du einen Wein bestellst, wie du ihn haben möchtest? Gibt es da irgendwie Kriterien, Metaphern oder bist du so der Klassische, der dann auch sagt, irgendwie, ich hätte gerne einen, der nicht eher trocken ist oder... Hast du da für dich?
Also ich gucke natürlich immer erstmal auf die Karte, ob da ein Wein aus Deutschland drauf ist. Also jetzt, weil ich dann immer die Hoffnung habe, etwas zu finden, wo ich schon mal war oder wo ich schon mal gehört habe, wo ich eine Geschichte zu erzählen kann. Und das ist ja dann immer das Schönste, wenn man sagen kann, da habe ich den und den besucht, da war das gerade so und so. Also zum Beispiel, was man häufig findet, Van Volksem zum Beispiel von der Saar. Eine tolle Geschichte, da waren wir mal durch Zufall reingestolpert. Der Typ kann super Geschichten erzählen, da baut er ein riesiges Ding auf. Und wenn ich das dann auf der Karte finde, nehme ich natürlich tendenziell eher das. Oder aus einem Anbaugebiet, wo ich schon mal war. Also mir geht es beim Weintrinken eher ums Geschichten erzählen. Mhm. Und ich lasse mich da auch immer gerne überraschen. Ich lasse mir auch gerne was empfehlen. So, wenn ich in meinen Lieblingsrestaurants bin, weiß ich auch oft, da sind Leute, die sich sehr gut auskennen. Deswegen versuche ich da nicht irgendwie so mein nicht vorhandenes Herrschaftswissen sozusagen abzubilden, sondern lasse ich auch, guck mal, heute ist mir so, ich beschreibe eigentlich eher mal die Stimmung, in der ich bin.
Und, das ist gut.
Und guck, wie passt das so am besten dazu. Und dann ist eigentlich die Überraschung, die man dann erlebt, das ist eigentlich das, worauf es ankommt, finde ich, beim Weintrinken.
Und das finde ich richtig. Also die Stimmung, das ist etwas, was sehr viel ausmacht. Kennen wir ja aus dem Urlaub. Ne? Im Urlaub schmecken Getränke meistens anders, als wenn man sie mit nach Hause nimmt. Aber man trinkt auch seinen Lieblingswein nicht in jeder Stimmung, zum Beispiel.
Ja, das ist ja dann oft so. Also zum Beispiel, wir waren früher oft mit Freunden auf Mallorca und alle hatten Flugangst, also sind wir da teilweise eben auch mit dem Zug hingefahren und die auch mit dem Auto. Und dann haben wir dort immer natürlich den Lieblingswein gehabt. Und dann haben die sich das ganze Auto vollgepackt mit diesem Rotwein. und haben uns sozusagen auf dem Rückweg in Italien, da waren wir in so einer Bergregion, noch besucht und haben sich dann das ganze Auto Schrott gefahren, nur um diesen Wein mit von Mallorca nach Hamburg zu bringen, um dann festzustellen, dass er A, auf Mallorca...
Wie sind die betrunken gefahren, oder was?
Nein, ja, aber haben es unterschätzt. Schon betrunken. Ne? Und am Ende gab es denselben Wein natürlich beim Weinhändler um die Ecke zum selben Preis.
Ja, ja. Das finde ich auch mal ein bisschen komisch. Man kann heute hinreisen, wen man will. Oftmals kauft man die Artikel besser zu Hause und kriegt manchmal eine bessere Preise. Das ist in vielen Bereichen so. Da muss man echt mal aufpassen. Das ist nicht mehr so eine Entdeckungstour wie in den 70er oder 60er, 80er Jahren, dass man irgendwo hinfährt und das gibt's zu Hause nicht, das müssen wir mitnehmen. Das gibt's kaum noch. Also
obwohl, doch, finde ich schon. Also gerade eben, und das, was Lars ja auch beschrieben hat, wenn du eben zu den Weingütern fährst, und es sind nicht immer die großen
Weingüter. Das sind so kleine Unternehmen.
Ich bin Ösi, ja. Das heißt also, sprich, ich bin auch in einer Region durchaus groß geworden, wo es eben die Heurigen gibt. Und wenn du einfach in Niederösterreich durch die Heurigen ziehst, da gibt es natürlich viele Heurigen, die man nicht mehr besuchen sollte. Es gibt aber eben einfach die Heurigen, wenn du da hineingehst, kannst du eben so ein Glas 01 für 1,20 Euro kriegen. Du kannst dich also wirklich ordentlich durchprobieren. Du weißt zwar am Ende nicht mehr ganz genau, wie der erste geschmeckt hat, aber in den meisten Fällen waren das alles überraschende Weine, die du eben nicht im Regal findest. Sondern die findest du wirklich nur beim Winzer und deswegen gehst du in den Keller und nimmst auch dann mal ordentlich was mit.
Ja, aber das kann auch verheerend sein. Also wir haben da auch schon sehr, sehr viele. Ja, man fragt dann ja im Grunde, schmeckt was? Und dann ist ja nicht immer die zweite Frage, ist dann, was ist der Mindestanzahl von bestellten Flaschen, die sie portofrei nach Hamburg schicken? Und schön ist es immer, wenn man sagt 12, ja, und dann, wenn sozusagen am Anfang des Tages einer sagt 36, ist man da schon ein bisschen zurückhaltend. Ja? Aber wir hatten zum Beispiel mal im Kaiserstuhl ein sehr, sehr verheerendes Erlebnis, wo wir sozusagen zur sechsten Weinprobe zum Weingut Pix in Iringen einkehrten. Ein ganz toll geführter Demeter-Laden, einem Typen, der sehr, sehr gut erzählen kann. Und da ist es uns dann passiert, dass wir dann eben schon um 5:30 eben nach der einigen verkosteten Wein dann, es ist dann sozusagen entfesselt und immer, da hat man irgendwie dann noch Wein für 640 Euro bestellt, der dann 3 Tage später auf einer riesigen Palette angeliefert wurde. Und wir haben dann versucht, uns in Zukunft irgendwie zu disziplinieren und nicht immer nur einfach da uns daran zu orientieren, was der Mindestbestellwert ist.
Gut, also habt ihr noch was von dem Wein? Nee, ne?
Wir haben noch was und mein Sohn war vor 4 Wochen wieder da und hat nachgeholt. Also es war eine gute Bestellung. Die 640 Euro haben sich gelohnt.
Super. Was mich mal interessieren würde, wie ist das mit der Arbeit, Alkohol und Arbeit? Wenn du am Set bist, also Dietmar und ich, wir sind ja Schauspieler, wir kennen das auch so ein bisschen, dass es Kollegen gibt, die sagen, gut, so nicht nur nach dem Dreh, sondern auch manchmal währenddessen, wenn man warten muss, ewig lang warten muss, bis die Technik ein Bühnenbild aufgebaut hat und bevor dann endlich gedreht wird, dann machen wir uns mal ein bisschen locker und trinken ein Glas Wein. Akzeptierst du das als Regisseur?
Ich akzeptiere es natürlich nicht und es kommt eigentlich auch kaum noch vor. Also als ich angefangen habe mit der Arbeit, das war so frühe 90er, mein erster Job war Regievolontariat in der Lindenstraße. Und da bin ich auch mit alten Münchner Filmteams in Kontakt gekommen. Und da muss man sagen, auch von Schauspielerseite wurde da noch richtig hart gesoffen. Also da gibt es Schauspieler, wir wollen sie jetzt nicht namentlich nennen, die sozusagen dem Setrunner am Anfang des Drehs erstmal 1.000 Euro in die Hand gedrückt haben und gesagt, bitte in meinem Wohnmobil immer eine Flasche Wodka und 2 Flaschen gekühltes Tonic. Ja. Oh. Das ist aber eigentlich alles vorbei. Das können wir so in der Art und Weise, wie wir Dreharbeiten durchführen, die ja leider oder so einfach ist, so sehr, sehr effizient durchgeführt werden müssen. Also ich merke das auch, wenn ich am Abend vorher doch eine Stunde länger irgendwo gesessen habe, gut, ich bin jetzt 51, mit 26 hätte ich es vielleicht auch nicht gesagt, aber das geht alles nicht mehr. Es ist viel zu anstrengend, man muss so viel abliefern, es gibt da viel zu selten die Möglichkeiten, mal zu sagen, ach man, der Tag heute war nicht so, lass morgen nochmal machen. Diese Möglichkeiten haben wir unter den Bedingungen, die wir in Deutschland haben.
Ist ja also auch Recherche zum Beispiel für eine Figur, die betrunken ist, dass man sagt, okay, ich helfe mal ein bisschen nach, du kriegst mal einen kurzen damit du so ein bisschen in diese Bewegung reinkommst. Das macht man auch nicht mehr, ne?
Mit Laien geht das gut. Also das haben wir im Sommer gemacht.
Das will ich wissen.
Ihr könnt auch ruhig zwei Bier trinken. Und das waren aber junge Leute, die waren so um die 18. Da ging es auch so ein bisschen um Fragen der Enthemmung. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber das größte Desaster mit Alkohol am Set hatte ich mal Mitte der 90er Jahre bei einem Indie-Projekt mit einem Franco-Kameruner. Die haben einen Film gedreht, der zu 4/5 in Deutschland spielt und zu 1/5 in Kamerun. Die haben aber in Kamerun angefangen und das ganze Geld da schon ausgegeben. Also mussten wir dann mit einer spanischen Kamerafrau, einer israelischen Regieassistentin, einem französischen Regisseur, an einem deutschen Team zusammenarbeiten. Das war sehr, sehr schwierig und wir brauchten eine Disco-Szene, wo sozusagen 55 afrikanischstämmige Menschen tanzen sollten. Ja. Ich war der Produktionsleiter und der Aufnahmeleiter. Also ich war sozusagen für die ganze Organisation zuständig und hatte dann drei Fässer alkoholfreies Richmodis-Kölsch bestellt. Und die haben also dann ordentlich getrunken und gefeiert. Und so nach einer Stunde merken die, mit der Wirkung, das ist irgendwie nicht so. Und dann hieß es, okay, die Komparsen, die da kein Geld für bekommen hatten, die waren alle freiwillig da. Entweder sie gehen, wenn sie kein alkoholhaltiges Bier bekommen. Und wenn sie alkoholhaltiges Bier bekommen, würden sie da bleiben. Leider hatten wir dann aber nur noch eine Stunde zu drehen. Drei ist es leider eskaliert und die Schauspieler haben mitgetrunken, haben dann teilweise ihre eigenen Rollennamen vergessen. Also das war eine prägende Erfahrung. Man sollte mit Alkohol am Set sehr, sehr behutsam umgehen.
Ja, sehe ich auch.
Also, du sagst ja auch wirklich, das hat sich sehr verändert wahrscheinlich. Ich habe mal diese Biografie über John Belushi gelesen und zu dem Thema auch Blues Brothers. Und da ist es am Set ja richtig heiß hergegangen. Also ich habe mich da sehr stark gewundert, dass so etwas überhaupt stattfinden kann. Das ist ja überhaupt nicht in meinem Denken, überhaupt, dass es überhaupt möglich war, dass man einen eigenen Wohnwagen für Drogen alleine schon hatte. Ja, es gab, der Dealer hatte sein eigenes Wohnmobil dort und es war ja, er hat sich ja auch stundenlang vom Set wegbewegt gehabt, weil er irgendwo in seiner Heimatstadt irgendwo auf irgendeinem Sofa bei fremden Menschen gelegen hat, um sich in seinen Rauschen, seine Drogen auszuschlafen. Man hat ihn gesucht. Also, dass sowas heutzutage eher kaum noch vorhanden ist, finde ich natürlich ein glücklicher Fall. Ne? Aber ich glaube schon, dass durchaus in Deutschland in früheren Zeiten vielleicht nicht ganz so extrem, aber ähnlich so etwas durchaus gegeben hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also kennen wir alle Namen, die wir nicht nennen wollen. Und auch diese Filme sind fertig geworden, was ich nicht verstehen kann. Also wie man morgens um 4 aus einer Kneipe kommen kann, um dann, also ich selber kannte auch einen dieser Schauspieler, der dann morgens um 4 aus einem sehr bekannten Lokal Hamburgs, wo die Eingangstür von zwei gespreizten Beinen geziert wird, morgens um 7 zum Drehort live kam. Und wir mussten sozusagen alle Einstellungen auf alle anderen erstmal drehen, während dieser Schauspieler, der sozusagen noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, quasi rausgehalten wurde. Die haben irgendwie immer gegen so eine Pappe gespielt und am Ende um 16 Uhr war dieser Schauspieler wieder ausgenüchtert und fit und hat die Szenen alle geschmissen, weil er sozusagen ja nie mit den anderen mitspielen konnte, als er noch so besoffen war. Und am Ende war der beste Schauspieler und alle haben sich gefragt, warum, was war denn los an dem Drehtag?
Also das ist Mamma Mia, das klingt ja wirklich abenteuerlich.
Ja, aber das erinnert mich ist schon lange her. An einen Punkt. Ja, aber was du sagst, tatsächlich habe ich so etwas auch einmal kennengelernt, sehr extrem kennengelernt am Set. Es war tatsächlich auch mein erster Kinofilm, den ich machen durfte, mit einem Namensvetter von dir in der Regie. Und ich habe mich immer gefragt, warum sagt niemand was? Also er war nicht in der Lage, sich einen Satz durchgängig zu merken. Er wusste nicht seinen Rollennamen, den er immer öfter sagen sollte. Und alle schwiegen still. Alle harrten am Set ganz eisern aus, bis er es geschafft hatte. Und dann gingen alle so ihre Wege und er verschwand. Und das war für mich ein sehr eindrückliches Ergebnis. Ich hatte nur einfach dann festgestellt, hätte man jetzt angefangen, irgendwie wahrscheinlich rumzupalabern, hätte es noch länger gedauert.
Ja, da muss man.
Ich finde das auch nicht mehr lustig, dann, das ist wie in jedem Beruf so, als wenn man Alkohol braucht oder wenn man nicht unter Kontrolle hat, dass man professionell seinen Job ausübt, dann wird es irgendwann mal bedenklich und besorgniserregend, weil das hat nicht nur Auswirkungen auf die berufliche Nummer, sondern eben einfach auf die Person selber. Und Das finde ich mal schade. Und eigentlich würde ich sagen, hören wir mal auf mit diesen dunklen Themen und wenden uns wieder was Interessantem zu, nämlich unserer nächsten Rubrik, die da heißt Dites-moi.
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 Sehr schön, wundervoll. Genau, Lars, wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik und das bedeutet, wir zwei sind jetzt erstmal für uns ein bisschen und ich gebe dir erstmal 10 Entweder-Oder-Fragen, die da lauten. Airwolf oder Knight Rider?
Knight Rider.
Sebastian Fitzek oder Richard David Precht?
Precht.
Apple oder Microsoft?
Apple.
Duschen oder baden?
Duschen.
Kino oder Fernseher?
Kino.
Süßes oder salziges Popcorn?
Süßes.
Thiel oder Börne?
Alberich.
Modern Talking oder Milli Vanilli?
Milli Vanilli.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Mit Socken Sex oder ohne?
Ohne.
Super. Du hast es geschafft. Sag mal, was mich auch interessiert, man kennt dich im Grunde genommen, also wenn man dich kennt und wenn man dich auch auf Fotos sieht oder in Interviews sieht, man kennt dich eigentlich immer nur mit Kopfbedeckung. Wann hat es bei dir angefangen, dass du gesagt hast, irgendwie, du setzt dir eigentlich immer eine Mütze auf?
Ich bin Pollenallergiker und deswegen fliegen einem die Pollen immer in die Haare und ich hatte immer noch relativ langes Haupthaar, auch volles Haar übrigens. Und irgendwann hat sich das, wenn man da eine Mütze aufsetzt, muss man abends nicht jeden Abend duschen, um diese scheiß Pollen aus dem Haaren wieder rauszukriegen. Und das hat sich dann irgendwann so verselbstständigt. Mir ist es selbst unangenehm, weil es so manieriert, albern irgendwie rüberkommt. Das Schöne ist aber, wenn ich manchmal auf so Filmpartys meine Mütze nicht aufhabe, erkennt mich keiner. Ich kann also da auch einfach privat sein.
Du bist aber unterschiedlicher Mützenträger. Also du hast jetzt nicht immer das Käppi, ne, sondern du hast ja auch Wollmütze auf. Aber Hauptsache immer was auf dem Kopf, oder?
Ja, irgendwie, ja, so wie gesagt, genau. man gewöhnt sich, es ist dann irgendwie, hat man sich dran gewöhnt, fühlt sich dann nackt, wenn man rausgeht. Ist, wie gesagt, albern, aber jetzt komme ich aus der Nummer einfach auch nicht mehr raus.
Ich kenne das auch so ein bisschen. Ich bin ja nur Glatzenträger, naturbedingt, gezwungenermaßen sozusagen. Und ich trage nicht nur gerne Hüte oder Mützen oder eben Kappen. Ich mache das einfach aus einer Prophylaxe heraus, weil man kriegt ruckizucki einen steifen Nacken, weil die Muskulatur und die Bänder im Nacken hinten so schnell auskühlen, wenn man keine Knautschzone hat. Also bei mir ist das eher praktisch. Aber Lars, was mich nochmal interessieren würde, wäre, als Regisseur, mit welcher Schauspielerin oder welchem Schauspieler möchtest du unbedingt mal arbeiten? Sagen wir mal, ohne Limit jetzt. Also keine Grenzen gesetzt, was jetzt die Gage anbetrifft oder ob das utopisch ist oder nicht. Mit wem würdest du wirklich gerne mal arbeiten?
Ich habe mir diese Frage ganz oft und habe das Glück gehabt, dass ich viele von denen in Deutschland, dass wir es hinbekommen haben, miteinander drehen zu können. Ich finde in Deutschland am spannendsten, ich würde gerne mal mit Nina Hoss arbeiten. Mhm. Ich finde, die hat eben so eine über den deutschen Tellerrand hinausweisende Grandezza. Ich habe aber einfach diese Filme noch nicht gemacht, wo sie reinpassen würde. Das ist, aber geht ja auch immer um Rumspinnen und um Sinnlichkeit und irrationale Dinge zu machen und immer wieder dieselbe Art Filme zu machen, ist auch langweilig. Insofern versuchen wir jetzt mal in den komplett unerwartete Dinge zu machen. Ich habe jetzt ja viele Komödien gemacht, die sehr viel mit Heimatbezug zu tun haben, mit über Freundschaft und Identität. Und vielleicht mache ich mal einfach mal was ganz anderes und vielleicht kriege ich dann tatsächlich sogar Nina Hoss für den Film.
Ja, weil wir drücken dir da echt da Daumen. Warte mal, Tom, warte mal ganz kurz. Ja. Ich bin noch nicht ganz fertig. und zwar, ich habe nämlich ein bisschen mal geguckt, Lars. Und zwar habe ich mal einfach mal eingegeben, dein Geburtsdatum. Und das Lustige war, bei Geboren Am, seine Webseite, kam tatsächlich Die bekannten Persönlichkeiten zum Datum. Am 13. April des Jahres 69 kam unter anderem, jetzt kommt's, Lars Jessen, ein deutscher Regisseur, wo sofort als erstes.
Gibt nicht so viele.
Ja, aber trotzdem, weil dass du sofort genannt wirst. Und dann kommt Nicola Sauter, eine deutsche Ernährungsberaterin, Bestsellerautorin, TV-Gesundheitsexpertin sowie Heilpraktikerin und Physiotherapeutin zur Welt. Und außerdem wurden an diesem Apriltag Christian Poklitsch, ein österreichischer ÖVP-Politiker, sowie Abgeordneter zum Kärntner Landtag, und Markus Mösl, ein deutscher Rechtswissenschaftler, geboren. Also du bist anscheinend in sehr guter Gesellschaft. Aber was sehr lustig ist, im Radio lief an diesem 13. April 1969, vielleicht steht dann dabei, Liebesleid, die damalige Nummer 1 der deutschen Singlecharts von Peter Alexander. Kannst du dich damit verbinden? Ja?
Mit Peter Alexander? Natürlich, ein wahnsinnig toller Unterhalter. Ich habe den gerne geguckt auf dem Sofa von meinen Großeltern.
Ich auch. Ich habe damals noch in der Zeit, als es noch keine CDs gab, mit meiner Mutter, wir sind damals erst, ich sage mal, nach Bremerhaven emigriert. Und wir hatten nicht sehr viel, aber es gab die Peter-Alexander-Show. Und wir hatten einen kleinen Kassettenrekorder. Und damit ich abends was zum Einschlafen hören konnte, haben wir die Peter-Alexander-Show mit Rec aufgenommen und haben uns immer zurückgehalten im Lachen, damit das ja nicht auf das Tonband kommt, damit ich dann in Ruhe zum Einschlafen diese Show hören konnte.
Oh, das ist eine tolle Geschichte.
Jungs, ihr seid rührend. Ihr seid
guckt euch bitte diesen
rührend. Also nach all dieser Sinn. Wie bitte?
Es gibt einen wahnsinnig tollen Film zu dem Thema Unterhaltung der 50er und 60er Jahre. Da heißt Kuhnkampfschuhe.
Ja.
Die, die noch nicht gesehen haben, sollten den schauen, weil da genau diese Geschichten, so wie du sie erzählst, dort erzählt werden. Wir mitbekommen, dass die Menschen, die für Unterhaltung zuständig waren, nach dem Krieg oft einen wahnsinnigen Kriegsschaden hatten und die einfach ein wahnsinniges Verdienst hatten, haben, glaube ich, eben auch gute Laune in die Haushalte reinzubringen und oft eben auch mit kleinen Sprüchen das auch gar nicht getarnt haben. Also
gut. Ich habe den mal gesehen im Film und also da läuft es einem manchmal mitunter eiskalt den Rücken runter, wenn man sich klar macht oder diese Bilder nochmal, die wir ja auch in unserer Kindheit noch erlebt haben, wenn unsere Eltern oder Großeltern Fernsehen geguckt haben, dass da Fernsehshows gesendet wurden, die so harmlos waren, aber wenn man sich dann klar macht, Hans-Joachim Kuhlenkampf, ein Showmaster, eben durch gewisse Shows, Quizshows und so weiter ist er berühmt geworden und auch durch gewisse schauspielerische Tätigkeiten. Der ist, daher kommt der Titel des Filmes, der ist auf dem Rückweg nach Deutschland, glaube ich, aus der russischen Kriegsgefangenschaft, musste der sich seine abgefrorenen Zehen selber abschneiden und amputieren, um weitergehen zu können und solche Sachen. Also es ist schon wirklich harter Tobak. Harter Tobak. Und dann haben die so harmlose Nummern da gemacht und die Leute alle beruhigt nach dem Krieg, der ja nun wirklich ein Trauma war.
Ja, und aber da kommen wir gerade ans Jensen Rosenthal.
Ja.
Also guckt euch den Film an, Leute. Das ist ein ganz Stück wichtiges Kapitel deutscher Geschichte.
Aber gerade deswegen, was diese Storys angeht, Lars, entschuldige, dass ich jetzt gerade rein bin, gibt es jetzt nochmal eine kleine Rubrik, die uns tatsächlich sogar auf diese Fährte von dir ein bisschen führen können. Nämlich noch in meine Dietmar-Republik. Und zwar spiele ich mit dir jetzt ein kleines Spiel, das heißt 360 Stories. Es ist ein Brettspiel, aber da musst du nicht sozusagen groß was bewegen, sondern ich tue es für dich. Ich habe hier ein Spiel, das ist ein Zeiger, den drehe ich. Und der wird auf verschiedene Rubriken stehen bleiben. Und dann werde ich dir ungefähr noch sagen, in welchem Alter es möglicherweise für dich die Erinnerung gibt. Und dann gucken wir mal, was für dich an Erinnerungen kommen. Soweit verstanden? Okay, ich drehe mal den Zeiger. Und er dreht sehr schön. Und er landet entweder auf Tochter, Sohn, Ferien und der Liebe. Und jetzt würfel ich noch mal ganz kurz ungefähr das Alter. Und zwischen 33 und 42.
Als ich 33 war, ist mein jüngster Sohn zur Welt gekommen. Das ist die Geschichte, die mir dazu einfällt. Der ist jetzt nämlich 18, weil das schon so lange her ist.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du daran denkst? Also warst du bei der Geburt dabei zum Beispiel? Das ist ja heutzutage. Ja? Ja, natürlich. War das damals schon so normal, wie das heute ist?
Ich weiß es nicht. Für uns war das ganz normal. Und ja, klar, dass jeder Mensch, der Kinder hat, das Wunder, dass das ist, dass da so ein Typ liegt und der einen dann so begleitet und man versucht dann immer rein zu interpretieren, wer könnte das sein? Und was ich immer bei den Geburt der Kindern immer am faszinierendsten fand, dass die alle noch ihre Kreuzbänder hatten, weil ich habe nämlich beim Handball mit 21 mein vorderes Kreuzband verloren. Deswegen habe ich immer bei denen den Schubladentest gemacht nach der Geburt, um zu schauen, ob das Knie intakt ist.
Und kannst du diese Gefühle bei der Geburt mal beschreiben? Also was geht einem da durch den Kopf, wenn du dir das nochmal zurück in den Kopf holst, die Geburt deines jüngsten Sohnes, so ganz konkret, was fühlt und denkt man da?
Ja, das ist so, das ist, glaube ich, das, was man als Wunder beschreibt, ne? Also dass da tatsächlich ein Mensch entstanden ist sozusagen und dann so mit einem so vor einem liegt, den man hinterher 9 Monate lang sozusagen nur durch die Haut anschauen konnte. Das ist sehr, sehr, ich bin da jedes Mal wieder selber verblüfft, an so einem Wunderprozess dabei gewesen zu sein. Und das Schöne an sozusagen am Anfang ist, man weiß nicht, was kommt. Also dieses große Versprechen an Zukunft, das verbinde ich vor allen Dingen damit. Der Aufbruch in eine neue Welt. Und ich glaube, das ist das, was uns Menschen, überhaupt alle Lebewesen sozusagen immer wieder dahin treibt, dass es irgendwie weitergeht und dass es hinter der nächsten Ecke was Tolles zu entdecken gibt.
Das finde ich sehr schön. Hat sich bei der Geburt von deinen du hast 3 Söhne,
ja.
Oskar, Rasmus und Jakob. Jakob ist der Jüngste, glaube ich.
Ja, genau.
Jakob ist der Jüngste. Hat sich da von der ersten Geburt zur zweiten und dritten Geburt, hat sich da für dich die irgendeine Blickrichtung anders noch verändert oder war es für dich immer wieder dieses neue Wunder?
Ja, es ist jedes Mal, das Wunder ist gleich. Man wird dann einfach, also wir wurden, glaube ich, als Eltern insgesamt ruhiger und sicherer. Also sozusagen am Anfang Krankenhaus, dann ja Geburtshaus ist sozusagen dann die softere und vielleicht etwas natürlichere Variante, Kinder zu bekommen. Also wir waren, glaube ich, da einfach ein bisschen mehr bei uns selbst, während wir sagen, bei dem ersten Kind waren wir noch relativ jung, so 26, 27. Da ist man halt so mega aufgeregt und kann das alles gar nicht fassen, sozusagen. Aber es ist kein, natürlich müssen wir meine Frau fragen, ne? Also, aber es ist jetzt kein routinierter Vorgang. Also,
natürlich nicht. Wie ist das denn mit den Namen? Die sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt so Familien, da heißen die Kinder Sven, Nils und Ole beispielsweise. Alles so skandinavische Namen. Bei dir ist es Rasmus, Jakob und Oskar. Das sind ja so Namen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Wie ist es dazu gekommen?
Die meisten Namen hat meine Frau geträumt. Und dann kann man ja manchmal auch mehrere Namen dazugeben. Bei Oskar ist es natürlich ein totaler Heldenname. Ne? Oskar aus der Mülltonne, der ein unfassbar cooler Typ einfach. Mir war es ja immer wichtig, dass es mit C geschrieben wird, damit das irgendwie auch gut aussieht.
Ich finde Oscar Wilde natürlich.
Ja, den Oscar bekommen, natürlich,
klar. Oscar, das war für mich eigentlich natürlich auch eine gute Geschichte. Ich brauche keinen Oscar mehr, ich habe schon einen. Und, man kann ja auch mal noch, Rasmus ist so ein stürmischer Typ, der Gott des Windes. Und,
auch der Heißgeliebte.
Auch der Heißgeliebte, was er auch ist. Er hat einfach sehr viel Energie und das drückt sich dann auch in den Namen aus. Die Kinder sind ja auch meistens so wie die Namen.
Mit Jakob verbinde ich ein bisschen was Trauriges, weil diese biblische Geschichte um Jakob, die ist ja natürlich nicht so ganz so, sagen wir mal, männlicher Macher und so. Der Jakob gerät ja schon so ein bisschen in eine Situation, die sehr verzweifelt ist. Wie ist es bei euch gewesen, die Assoziation zu Jakob?
Ich bin ja nicht überhaupt nicht christlich und überhaupt nicht bibelfest.
Ach so.
Ich kenne die Story nicht. Der Name Jakob, der hat irgendwie so gut reingepasst in unser Konzert. Die Buchstaben ähneln sich teilweise und sind auch dann wiederum aber auch ganz anders. Das war quasi wie so in der Numerologie. Das hat irgendwie so schön harmonisch und das Bild der anderen Namen reingepasst.
Aber es ist tatsächlich, wenn man sie übersetzt, hast du Oskar auch, was ja verbunden wird, mit Gott. Du hast dann Rasmus mit dem Heißgeliebten und dann hast du Jakob nochmal aus dem Hebräischen, Gott wird schützen. Das finde ich, hat sich anscheinend doch unterbewusst so noch ausgegeben. Aber sie sind auf jeden Fall wunderschön. Besser auf jeden Fall als Jimmy Blue und Konsorten, glaube ich.
Ja, ja, das ist auch schwierig. Nein, man muss ja dann auch immer gucken, wie will man dann als die meiste Zeit läuft man im Namen ja als Erwachsener rum. Ne?
Ganz genau. Ich habe auch lange gebraucht, an mich an meine zu gewöhnen. Also muss ich gestehen.
Ja, aber das ist dann, ja, ich finde, mein Name passt ganz gut zu unserer nordischen Basis hier.
Absolut. Und, ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit geschnackt und jetzt habe ich so langsam Durst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich würde vorschlagen, Richtig. Wir gehen mal so ein bisschen Zum an den nächsten Wein rein.
Bevor es warm wird.
Ja. Das ist,
das ist Toms Wein. Das heißt,
genau.
Wir haben hier schon auf jeden Fall einen Indiz bei Tom. Es ist nämlich ein Korkverschluss. Ah. Lars, du musst noch einen korken oder hast du schon?
Ich bin dabei gerade.
Ich hoffe, unsere Weinprinzessin
sieht sehr gut aus.
Auch mal so langsam.
Können wir mal von Lars einen Screenshot machen, wie er das macht? Das ist
ja Weinprinzessin entkorkt auch gerade erst.
Ich wusste nicht, wie sozusagen die Regeln sind.
Nur du. Die Regeln sind frei nach Schnauze.
So sieht's aus.
Oder muss ich die Brille abnehmen, weil da stößt immer mein Glas an die Brille.
Mhm. Oh, gelb. Ich glaube, das ist kein so junger Wein. Das kann.
Also ist auf jeden Fall wesentlich goldener im Glas.
Ja, total.
Ja.
Das hat auch so eine rauchige Note. Ich würde sagen, da ist irgendwie Fass dabei, oder?
Ja, es ist so ein bisschen barrikig, das Karamell. Mhm.
Ja. Wer Tom mittlerweile kennengelernt hat, also der holt sich irgendwie was aus dem Fass.
Das ist ziemlich fassig, würde ich auch sagen.
Ich mache ein Fass auf, wie immer.
Ja, natürlich. Du schöpfst das selber ab.
Was sagt unsere Weinprinzessin? Was riechst du?
Ja, riechen ist bei mir immer die schlechteste Frage von allen. Ich rieche Fass.
Du riechst Fass. Na, sowas. Bevor wir jetzt den Wein trinken, muss ich natürlich auch einen Trinkspruch loswerden.
Richtig.
Ich habe mir einen überlegt, der heute ein bisschen personalisierter ist. Und ich sage einfach, wir lassen uns nicht stressen, denn wir trinken mit Lars Jessen. Auf dein spezielles Lars. Es ist ein Vergnügen, dich Prost. Mit dabei zu haben.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
Oh. Ah, okay. Der hat Kraft. Ölig.
Der ballert, ne?
Der ballert. Also da, nach dem Glas, glaube ich, muss ich sehr viel Wasser trinken erstmal.
Na ja.
Also er ist unheimlich ölig, so samtig, hat aber wirklich einen durchaus starken Alkohol-Touch.
Ja, aber ich finde, er riecht jetzt nicht spritig, Dietmar. Ne? Also,
Das stimmt.
Der Alkohol ist gut gebunden.
Also kann das nicht raus.
Nein, es ist Quitte, sehr stark, finde ich.
Also, es ist meines Erachtens kein Sauvignon. Oh Gott, so nordisch. Also so in nördlich ist ein.
Also wenn das jetzt nicht 51. Ja. Breitengrad wäre, würde ich sagen, es ist ein Chardonnay.
Ja, hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch. Also eigentlich bin ich voll bei Chardonnay.
Was sagt die Weinprinzessin?
Ich finde, da ist relativ viel Säure drin. Ich finde ihn sehr alkoholisch vom Geschmack. Ich hatte die erste Assoziation, die ich hatte, ich weiß nicht, ob ich die aufrechterhalten kann lange, das war Orange. Das mit der Quitte verstehe ich aber auch. Und ich finde, der hat sogar, obwohl er ein Weißwein ist, irgendwas Ledriges an sich.
Das kommt von dem Barrikriges, das kommt von dem Fass dann, wenn.
Ja.
Also ich finde, der hat richtig Wumms. Also das ist nicht so fein ziselierter Wein. Das ist tatsächlich einer, der mit relativ vielen, mit viel Zeugs im Geschmack ankommt.
Mhm. Ja, was auch im Glas hat er ganz schöne Tränen.
Ja, wo kann der herkommen? Also.
Darf ich einen Tipp geben? Ja, ich würde sagen, ja, nördlich vom 51. Breitengrad.
Das ist ein sehr guter Tipp.
Coole,
ja. Das hilft uns außerordentlich.
Kannst du das konkretisieren, Weinprinzessin? Kannst du mal so ein bisschen schätzen, in welche Richtung es geht? Oder nee, warte mal, die Weinprinzessin, die dürfte ja eventuell auch beteiligt gewesen sein am Besorgen der Weine. Nee, ja, lieber Lars, du bist unser Gast. Hau mal raus, was schätzt du so, woher der kommt?
Also ich würde mal sagen, also Schleswig-Holstein ist das nicht.
Nee. Das,
da, so weit würde ich mich festlegen. Mhm. Ist das vielleicht... ist Washington State... ist das noch oberhalb des 51. Breitengrades? Dann habe ich das.
Das ist es nicht.
Nee, also du musst nach Kanada denken.
Nee, ja. Kanada, da kenne ich mich nicht gut genau aus.
Also Alaska wäre möglich.
Da werden auch, ihr werdet es kaum glauben, auch in Alaska werden Weine angebaut. Weniger, aber es gibt welche.
Was ist mit Schottland?
Ich glaube,
überlegt mal, die Welt ist rund. Meine Damen und Herren.
Ah, er will uns auf die andere Ecke.
Mm. Nö, das habe ich nicht gesagt, aber das heißt, da wo man anfängt, kehrt man auch wieder hin zurück. Also Breitengrade sind Ringe um den Globus.
Ich glaube nicht, dass du so weit überseemäßig, glaube ich, bist du nicht. Aber du hast mit Sicherheit irgendwas ausgegraben, du Schuft, was. Weil Frankreich kann es nicht sein, obwohl doch kann es doch sein, verdammt. Natürlich kann es auch Frankreich sein. Ist ja, also ich habe im ersten Augenblick, und dann bin ich voll bei dir, Lars, Chardonnay gedacht. Bleibe bei Chardonnay. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Lümmel zwei mögliche Tendenzen hat. Und das eine könnte sein, in die slawische Ecke, sprich eher eigentlich oben Ukraine vielleicht, Polen-Ecke.
Polen, habe ich auch gedacht.
Oder er ist tatsächlich im nördlichen Frankreich angelangt, weil es hat für mich auch einen französischen Touch. Aber wie gesagt, ich bin tatsächlich ein bisschen lost, gebe ich zu.
Soll ich mal die Buchsen runterlassen?
Ja, come on.
Dieser Wein kommt aus Deutschland. Und zwar, ich habe es... Unwissend, bevor dieses Thema entwickelt wurde, oder bevor du, Lars, dich für dieses Thema entschieden hast, habe ich die Weinanbauregion schon mal bei unserem letzten Gast, Kevin Kühnert, im letzten Podcast angedeutet. Es ist ein Wein von der Saale-Unstrut-Region, und zwar aus dem Bereich Schloss Neuenburg, ein Weißburgunder. Und das ist eine Winzervereinigung, das heißt, die sind Erzeuger und Abfüller. Freiburg mit Y und Struth nennt sich diese Winzervereinigung. Und der hat 12%. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den mal rein zufällig auf dem Geburtstag getrunken und war so begeistert davon, eben dass ein Wein aus einem Weinanbaugebiet, das eine Zeit lang wirklich als das nördlichste innerhalb Deutschlands galt, bis dann eben Föhr oder Sylt diesen Rang abgelaufen haben, dass die solche Weine machen können. Und das ist eine sogenannte Kellermeister-Edition von 2018.
Und diese Kellermeister 51, ist das die Rubrik da?
Die gehören mit dazu.
Ja, es gibt ja so ein...
Genau, ja, die gehören mit dazu. Und diese Kellermeister-Edition ist ein Weißburgunder, und der wird tatsächlich im Barrique fast ausgebaut. Und deshalb hat er diese Tiefe. Und ich finde den einfach klasse. Also ich finde diese, für mich hat er auch so exotische Früchte mit drin. Also so Mango und sowas. Und ich mag das sehr gerne. Und diese feine Säure. Und den kann man wirklich zu vielerlei Dingen genießen. Also ich habe mir mal überlegt, ob man da nicht zum Beispiel eine gebratene Hähnchenbrust mit Birnen, die man brät, und einen schönen Feldsalat dazu und Walnüsse und solche Sachen, weil der kann es wirklich mit, auch mit etwas stärkeren Aromen aufnehmen. Oder wenn man es ganz sächsisch-klassisch haben will, der kommt ja aus Sachsen, eine Fettbämme, das ist nichts anderes als ein Schmalzbrot. Das schmeckt einfach klasse dazu, mit gerösteten Zwiebeln. Oder man paniert sich einen Schnitzel, ausnahmsweise mal nicht mit Paniermehl, sondern mit Mandelblättchen. Und dann ist man bei diesem Wein auf der sicheren Seite. Oder eine Kisch mit Porree oder Speck und so weiter. Dieser Wein kann echt viel. Und er hat eine Tiefe, die mir sehr gut gefällt. Und sowas aus dem Norden, das muss nicht immer Frankreich sein.
Nein. Aber das ist durch das Barrique hat sich das natürlich auch sehr verändert. Aber da sieht man auch wieder, was für tolle Weine wir in Deutschland haben.
Ja, aber das Barrique springt einem halt nicht so ins Gesicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine Karamellbombe, die sozusagen alles überdeckt, sondern das ist eigentlich sehr zart und gut eingebunden. Also
ja, und was ich eben toll finde an dieser Weinregion da, Saale und Unstrut, das war ja früher mal in prähistorischer Zeit ein Riesenozean und diese ganzen Muscheln und dieses ganze Getier, die haben einen Kalkboden hinterlassen, der nur lokal mit ein bisschen Sandstein durchzogen ist und ansonsten hat er sehr viel Kalk und man merkt auch so eine leichte Mineralität noch so, der ist dadurch erst recht elegant und das finde ich eben wunderbar. Und es muss nicht immer der Süden sein. Die Traube ist, wie gesagt, ein Weißburgunder, die hervorgegangen ist, ursprünglich mal aus dem blauen Burgunder, über den Grauburgunder, dann hat man irgendwann mal den Weißburgunder daraus entwickelt. Und die ersten Winzer, die den nach Deutschland gebracht haben, waren tatsächlich waren einfach Leute im Mittelalter, so aus Burgund, aus der Bourgogne. Und das muss im Mittelalter gewesen sein. Und so lange wird da schon Wein angebaut. Und das finde ich einfach großartig. In DDR-Zeiten gab es diese Weinanbauregion auch schon. Aber so richtig elegant geworden musste er erst so nach der Wende.
Ja. Ich mache mal ganz kurz die Flasche auf, um mal überhaupt zu sehen, wie sie aussieht. Übrigens, die andere können wir auch mal öffnen, weil wir haben das ja noch gar nicht ganz ausgepackt. Jetzt hat natürlich Thomas in seiner absoluten, seinem Talent, Weihnachtspakete zu verpacken, ganz gut verpackt.
Am allerbesten, das kann ich am allerbesten.
Ja, aber schönes Etikett auch, ne? Es ist sehr elegant, modern.
Es hat so ein bisschen was von diesen 3D-Bildern, weißt du, wo du immer so gucken musst, was für ein Bild sich dahinter verbirgt.
Naja, also wenn man die getrunken hat, wird einem schwindelig, wenn man das Etikett anguckt.
Mein Gott, die Weinprinzessin, die hat da echt 10 Schichten drum gemacht. Für alle aus der Weinanbauregion Saale-Unstrut, ich weiß nicht, ob man Unstrut oder Unstrut sagt. Also ich sag mal Unstrut und
Ich fahre da jetzt mal hin, also meine nächste Weinreise geht dann da hin und dann werde ich
das mal. Mach das mal, da gibt es die Knüller Winter und das ist jetzt natürlich ein Wein, der von mehreren Winzern die Trauben bezieht, also so eine Art Winzergenossenschaft. Es gibt aber auch kleine Winzer, die nicht nur Erzeuger und Abfüller sind, also wo das ein Familienbetrieb ist, das gibt's auch, da gibt's auch spannende Sachen, aber ich finde diesen Wein ausgesprochen toll gemacht. Und das sind die Kellermeister von Freiburg-Unstrut, dieser Winzervereinigung. Die haben da ganze Arbeit geleistet. Ich finde den einfach geil.
Wir fahren hin.
Ja. Ja. Mach das mal. Das ist auch wunderschön gelegen. Also da diese Mulden, die da entstanden sind, diese Täler, die da entstanden sind, das ist wahnsinnig spannend, um einen kleinen Vorgeschmack zu liefern. Es gibt auf YouTube auch ein paar Videos von so richtig coolen sächsischen Weinmädels, die dir erklären zum Beispiel, wie man Reben rückschneidet. Du lachst dich kaputt, das sind so richtige
auch in die Shownotes.
Harte sächsische Mädels, die aber das Herz auf dem rechten Fleck haben. Und also das stehe ich natürlich. Ich mag Mädels, die richtig Power haben, so viel Power wie dieser Wein hat.
Die Rebinfluencerin, ja.
Absolut. Wenn die in Hamburg leben würde, die würde Airbus-Flugzeuge aufs Feld ziehen. Also, die hat's drauf, die Frau. So eine richtige, tolle Frau.
Lars, was für Filme haben dich so dermaßen beeindruckt eigentlich, dass du gesagt hast, du willst das eigentlich mal werden? Weil du hast ja im Grunde genommen eigentlich anfangs einen ganz anderen Weg beschritten.
Für mich war der wichtigste Film, soll ich den sagen?
Ja.
Erst die Arbeit und dann von Detlef Buck. 1985. ein Film, den wir in unserem lokalen Kino in Meldorf im Deutschen Haus gesehen haben und da uns schlappgelacht haben und gleichzeitig berührt waren von dieser Figur, auch von dem Ziel, das da hieß, ich möchte einmal nach Hamburg fahren, ich soll wohl nochmal nach Hamburg hin. Die ganzen Sprüche haben uns begleitet über all die Jahre und bei mir ist da sozusagen klar geworden, wenn man das mit den Mitteln schaffen kann, also Bauernhof, Schweinebesamung und nach Hamburg fahren und einen Holzen bestellen, auf den Holzen komme ich noch mit hoch, dann könnten wir das vielleicht auch schaffen. Ja, sowas groß, weil das war großartig. Und ich habe den Film, der danach kam, eben, dann kam ja Karnickels von Buck und wir können auch anders.
Ich also, auch.
Das super sind die drei zentralen Filme. Habe ich jetzt mit meinem Sohn Rasmus im Kino gesehen, am 50. Geburtstag des Abaton-Kinos in Hamburg. Mhm. Und gesagt, können wir den bitte nochmal zusammen im Kino gucken? Und der hatte den vorher noch nicht gesehen und wir waren da und er hatte danach gesagt, jetzt ist mir alles klar, Handbewegungen aus diesen Filmen sind sozusagen so in mich und an meinen ganzen Freundeskreis übergegangen, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen und gar nicht mehr wissen, wo wir das her hatten. Aber diese Basis hat der große Meister Detlef Buck, hat diesen Samen in uns sozusagen gesät. Ja, das ist das wichtigste Film für mich.
Das ist nicht, bist du eigentlich ein Filmegucker, der, wenn du heute Filme guckst, durchaus viele moderne, neue Filme dir reinziehst? Oder bist du da schon der Klassiker, der sich irgendwie sagt, so, ich gucke mir lieber öfter gerne die alten Sachen an, die mich vielleicht mehr bewegen?
Also beides. Natürlich möchte ich so wissen, was sozusagen gegenwärtig erzählt wird. Ich habe überhaupt keinen Bock, so ein alter Typ zu sein, der immer sagt, früher war das irgendwie so. Überhaupt nicht. Ich finde es so aufregend, auch gerade in den letzten paar Jahren, dass die Welt so flach geworden ist, dass wir durch das Aufkommen der Streamingdienste so viel sehen können. Aber dass eben auch Kolleginnen und Kollegen auch eben international bemerkbar werden.
Ich finde es total. Obwohl es natürlich auch gesellschaftlich manchmal so Phänomene gibt, dass ich mir denke, mein Gott, die fangen jetzt alle an. Die wollen so klassische Rollenmuster alle zurück. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel Populisten befeuert. Die wollen ja so die Welt, wie sie früher einmal war. Und das mit Konsequenzen, die manchmal durchaus erschreckend sind für gewisse Teile der Bevölkerung. Das kann man zum Beispiel schon bei den Rollenverhältnissen zwischen Mann und Frau sehen, was die sich so wünschen. Dann sind wir einfach, glaube ich, in einer Generation groß geworden. Da war das anders. Da war das gerade im Aufkeimen, dass zum Beispiel eine Frauenbewegung, Emanzipation und so weiter ein großes Thema war. Und ich bin immer froh, wenn Frauen gleichberechtigt sind im Leben. Ich finde es eine Schande, dass wir im Jahr 2020 immer noch eine ungleichmäßige Bezahlung von Männern und Frauen haben. Das kann ich nur immer wieder betonen, das finde ich eine Schande.
Aber es gibt doch auch ganz viele andere Sachen. Ich gucke zum Beispiel jetzt gerade Sex Education. Habt ihr das schon mal gesehen auf Netflix? Das ist ja ein Fanal für Diversität. Und so lustig erzählt, so mitreißend. Und das ganze Genre Highschool-Komödie komplett neu erfunden. Das wären so Sachen gewesen, die hätte man vor 5 Jahren schwer suchen müssen. Die hätte man sich irgendwie als Direktimport, als DVD irgendwie kommen lassen. Und das finde ich eben so toll an der Zeit, dass wir das alles sehen können. Und gleichzeitig aber freue ich mich ja auch immer wieder, wenn ich versuche dann ja auch immer sozusagen mit meinen Kindern nochmal so nachzuholen, lass uns doch nochmal irgendwie zurückgehen in die Klassiker. Und dann freue ich mich, wenn die dann zu zweit nochmal spielen, das Lied vom Tod gesehen haben. Und jetzt sagen, jetzt wissen wir, was es bedeutet. 15 Minuten Langeweile können auch spannend sein.
Geil. Was für Klassiker fallen dir noch ein? Also spiel mir das Lied vom Tod. Was sind so Filme, die für dich so Meilensteine der Filmgeschichte sind?
Ja, natürlich, meine großen Vorbilder sind die Engländer, Mike Lee und Ken Loach. Ken Loach, Raining Stones, für mich, den habe ich im Studium entdeckt, den Film. Da ist alles drin. Die ganz großen, tiefen menschlichen Dilemmata. Gleichzeitig ein unfassbarer Humor. Also das beeindruckt mich vor allen Dingen an Ken Loach so, dass es so ein politisches Kino ist, das aber trotzdem auch verzweifelt und gleichzeitig auch lustig sein kann in dem Moment, wo es lustig ist und so aufbuddelt, so mitreißen. Das ist eigentlich das, wo ich gerne wieder hin möchte. Mike Lee ist der andere. Secrets and Lies, Naked, das sind für mich die großen Meister, die Art und Weise, wie die arbeiten, wie sie mit Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten,
ja,
komplett gegensätzlich und unterschiedlich, kommen aber, sagen wir mal, Filme raus, die so ähnlich sind. Ja, im Humorbereich natürlich bin ich Woody Allen-Fan. Annie Hall ist ein wahnsinnig wichtiger Film gewesen für mich. Aber auch ganz normaler Quatsch. Die Zuckerbrüder, Top
Secret. Ah, ich liebe sie.
Unglaublich.
Bin ich immer das Stärkste, was sie haben.
So, das einmal einen Film machen können wie die, ne? Also einmal 90 Minuten lang nur Gags.
Ja. Aber die Frage, aber das ist eine tatsächlich eine sehr ernste Frage, weil wenn in England Humor gemacht wird oder in Amerika wie die Zuckerbrüder, nackte Kanone, die reisen in einem verrückten Raumschiff, die reisen in einem verrückten Reisebus, die reisen in was weiß ich wohin, nackte Kanone 1, 2, 1, 3, 33, der Humor, der dort stattfindet, oder Leben des Brian, all diese Dinge. Wie schwer fällt es uns Deutschen eigentlich, diese Art von Humor in Deutschland eigentlich zu produzieren, zu machen? Obwohl wir ja eigentlich auch einen gesunden Humor haben, das hast du ja auch schon oft bewiesen mit Serien und Filmen. Aber können wir da überhaupt rankommen? Ist das überhaupt möglich?
Naja, bei uns ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil unserer Kultur ausgerottet worden bis 45. Also der ganze jüdische Teil unserer Kultur, der ja extrem von der Selbstironie lebt, das haben wir einfach alles nicht mehr. Ne? Also das ist ein unfassbarer Schaden natürlich gegen der sozusagen in der gesamten Kulturlandschaft ja verheerend ist bis heute. Ja?
Muss ich klar, dein Mikro raschelt?
Wir hatten es ja vorhin von Hans Rosenthal. Ja, also das, was der uns gebracht hat an Leichtigkeit und mit dem Schicksal, was er im Rücken hatte, ist ja unfassbar im Nachhinein. Also deswegen glaube ich, ich bin immer wahnsinnig froh, wenn ich einen Preis bekomme für eine Komödie, weil das echt ganz, ganz selten ist, die Wertschätzung zu haben für das, was wo man lachen kann und weinen kann. Dieses Beisammensein von allen Amplituden des menschlichen Daseins, das kriegen wir bei uns immer noch so ein bisschen schwer hin, weil wir doch eigentlich die Kinder von Schiller und Goethe und von Werner Fassbinder sind, die letztlich eine bestimmte Form von Unfrohheit auch sozusagen, alles was lustig ist, kann ja keine Kunst sein. So.
Ja, also alles, was nach dem Krieg kam, im Grunde genommen, war ja, obwohl es nach dem Krieg ja erstmal so diese Happiness gab, ne? Also diese Heinz-Erhardt-Filme und natürlich auch Peter-Alexander-Filme, und das war ja schon eigentlich eine große, große Film-Ära schon durchaus geprägt, auch versucht natürlich irgendwie durch Fröhlichkeit zu verbreiten. Aber heutzutage habe ich auch das Gefühl, dass es sehr, sehr schwer fällt, gute Komödien an Mann zu bringen, auch bei Sendern. Oder wie siehst du das?
Ja, ich kann echt nicht jammern. Ne? Also ich bin mit so vielen Dingern um die Ecke gekommen. wenn ich jetzt hier rumsagen würde, ist ungerecht, das wäre wirklich peinlich. Ne? Also ich sag mal ein Beispiel. Jürgen, heute wird gelebt von und mit Heinz Strunk. 20 Jahre Entwicklungszeit. Also wir haben vor 20 Jahren, als wir beide noch klein mit Hut waren, gesagt, das wäre doch schön, wenn es daraus mal einen Film gäbe oder eine Fernsehserie. 20 Jahre später haben wir es hinbekommen mit unfassbaren Schwierigkeiten. Aber am Ende, als das Ding draußen war, war es das, was es war. Wir haben sogar eine goldene Kamera dafür bekommen. Also ich kann mich nicht beschweren. Oder auch Fraktus, 13 Jahre Entwicklungszeit. Ja. Ganz viele Menschen sprechen dich immer wieder drauf an und wertschätzen das enorm. Und deswegen kein Gejammer.
Also nicht nur Leute von der Straße, du hast ja auch wirklich zahlreiche Preise abgesahnt. Also das ist eigentlich das der Wahnsinn, was du alles an Preisen bekommen hast und auch zu Recht, ich finde, weil ich habe kürzlich nochmal mir ein paar Sachen von dir angeguckt in der Vorbereitung. Ich muss sagen, da habe ich gegeiert über der Tag, an dem Bobby Ewing starb und solche Sachen. Also, weil ich finde, du hast schon auch, bist schon auch ein Filmemacher, der ein gewisses Auge hat auf diese alltäglichen komischen Momente, und das für einen Norddeutschen, ja dafür bekannt sind, eigentlich zum Lachen in den Keller zu gehen, das arbeitet sich eigentlich mehr als alle Preise. Das macht schon wirklich Spaß, deine Filme auch zu gucken. Da darfst du dich getrost mit einreihen. So viel zur Lobhudelei.
Danke dir sehr.
Nee, aber das macht wirklich Spaß, deine Sachen zu gucken. Also das ist wirklich so. Was bedeuten ja eigentlich Preise? Also
ich finde das schön. Ich bin froh, wenn man einen Preis bekommt. Das ist so toll. Ja. Das gehört im Grunde zu dem Spiel dazu. Ne? Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holsteins bekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und das hat mir extrem viel bedeutet. Also die Anerkennung auch da zu bekommen, wo man herkommt, das hat mir sehr viel Gelassenheit gegeben. Ich glaube, wenn es gut läuft, gibt einem ein Preis die nötige Ruhe und beharrlich seinen Weg weiterzugehen, dankbar zu sein, dass man das machen konnte und einfach so einen Haken irgendwo dran zu setzen, wo man dann auch vielleicht danach wieder was anderes machen kann.
So eine Art, ich habe ein subjektives Feeling, dass ich durch meine Arbeit transportiere und es wird auch noch angenommen. Ist es das?
Ja, und letztlich sind so Preise ja meistens auch Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen. Da sind ja meistens in den Jurys sind ja Leute meistens vom Fach drin. Ja, und das ist ja, wir leben ja irgendwie auch immer wieder in einer Gesellschaft, wo es viel um Ellenbogen und Durchsetzen und zu gucken, wer ist jetzt irgendwie der Bessere oder der Tollere. Und immer wenn ich einen Preis bekommen habe, hatte ich immer ein Gefühl, Mitglied einer Gruppe zu sein. Und das war eigentlich das bestimmende Gefühl, was ich hatte, wenn ich auf der Bühne stand und irgend so eine komische Skulptur da in die Hand gedrückt bekommen
habe. Ja. Stehen die bei dir eigentlich zu Hause oder hast du die in einem Büro? Oder?
Die stehen bei mir im Büro und den schönsten Preis, den ich bekommen habe, war die Videokamera, die VHS-Videocamcorder, die wir an der Video-AG der Meldorfer Gelehrtenschule in den 80er Jahren benutzt haben. Ja. Ich hatte da einen ganz tollen Lehrer, Hans-Friedrich Helfrich hieß der, ein Rheinhesse, der schon auch mit Wein nach Dithmarschen kam, in dieser sehr merkwürdigen Gegend und sich extrem große Verdienste erworben hat, vor allen Dingen bei mir, weil er eine Video-AG gegründet hat. Der ist vor ein paar Jahren leider gestorben und seine Frau hat mir diese Videokamera geschenkt. Und das ist eigentlich die coolste Trophäe, die bei mir in der Vitrine steht oder auf dem IWA-Regal.
Das finde ich wirklich schön. Apropos Preise, wie ist das denn bei Wein? Also, was war der teuerste Wein deines Lebens?
Der teuerste Wein meines Lebens war, meine ich, ein Priorat-Wein, sowas wie 130, 140. Den habe ich mit Fritz Karl getrunken und das war schön, weil es ist natürlich albern, Wein für 130 Euro zu trinken, aber wenn man es tut, dann muss man sich auch versuchen, sozusagen das ein bisschen verdienen durch viele Weinverkostungen.
Mhm. Also hast du den Preis rausgeschmeckt?
Ich bilde mir natürlich ein Ja. So, ist halt wahrscheinlich Quatsch, keine Ahnung.
Ja, aber bist du schon mal in deinem Beruf? Jeder hat ja in gewisser Form Menschen, die er besonders schätzt, möglicherweise sogar als ein Vorbild. Oder man soll, finde ich, immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort Idol. Aber wenn du so etwas hast, bist du schon mal deinem Idol oder Vorbild begegnet? Und wenn ja, wie war das?
Ich bin Ken Loach begegnet, war mit ihm essen, mit 12 anderen, die das auch dachten.
Erzähl mal unseren Zuhörern bitte, wer er ist.
Also Ken Loach ist quasi sozusagen der große Held des englischen Arbeiterkinos. Er ist über 80 Jahre alt, hat sozusagen gehört zur europäischen Kinogeschichte dazu, wie vielleicht noch 2, 3 andere, vielleicht wie Almodovar in Spanien. Und Bertolucci in Italien, keine Ahnung, ist er einfach der große Grand Seigneur des britischen Kinos. Und ist bis heute Sozialist und hat dort vor Stuttgart gesagt, das British Council, glaube ich, hat ihn zusammen mit dem Metropolis Kino in Hamburg eingeladen für eine Retrospektive. Und Ken Loach hat gesagt, er würde nur kommen, wenn er vorher eine Diskussionsrunde mit Studentinnen und Studenten haben dürfte. Und so wurde er in die HFBK eingeladen und mein Freund Ingo Heb, ein Drehbuchautor, mit dem ich viele Filme zusammen gemacht habe, hat den Abend moderiert oder beziehungsweise den Nachmittag moderiert. Und dadurch kamen wir in die Verlegenheit, in eine Viertelstunde lang mit Ken Loach zusammen zu sein und alle Fragen zu stellen, die man immer schon Fragen stellen wollte. Wie hast du das damals gemacht? Und ich habe ein paar Antworten bekommen und das war sehr bewegend und umso schöner, wenn man Idole trifft, dass die dann auch noch genauso cool sind, wie man sich das vorstellt.
Das ist schön, weil in den meisten Fällen hat man ja eher die Angst, dass man den Menschen besser nicht hätte begegnen sollen.
Ja, ist immer die große Gefahr, ne? Also dass dann das zusammenbricht. Das Risiko muss man dann leider eingehen.
Ja, aber ich meine, das ist so wie bei der großen Liebe, ne? Also ich sag mir immer so, viele Leute werden im Lauf ihres Lebens Liebeskummer haben, aber das heißt nicht, dass man sein Herz aufmachen muss für die Chance, die man hat, wenn man jemandem begegnet, von dem man das Gefühl hat, dass das klappen könnte.
Ja. Leute, ich denke, wir kommen jetzt schon die nächsten Termine rein. Wir leben ja in diesen Corona-Zeiten, wo ein Zoom-Call den nächsten schlägt. Oha. Wollen wir mal die nächste Buddel Wein aufmachen, weil ich muss dann gleich angesoffen in die nächste Runde gehen.
Und wir haben auch noch eine Tombola vor der Nase. Aber die machen wir diesmal. Die Tombola machen wir nach dem Wahn.
Ja. Auch hier. Oh, aber was müsst ihr jetzt sagen? Drehverschluss.
Drehverschluss.
Ja. Aber was haben die? So. Okay. Bin ja mal gespannt. Ich muss mich ja ein bisschen ranhalten, anschließen an eure zwei Reine. Bin mal gespannt, was ihr jetzt gleich riecht erstmal.
Also was ich schon sehe, ist, dass der sehr hell ist. Der ist, glaube ich, von allen drei Weinen, die wir heute hatten, der hellste.
Okay. Der
hat also ist das jetzt vom einen, ich habe ein bisschen schwungvoll eingeschenkt, aber ist das, der scheint leicht, ein leichtes Mousseux zu haben, also eine leichte Schaumigkeit zu haben. Geht es euch auch so?
Ja, muss hier ein bisschen, sieht man auch.
Ja. Und ein ganz zarter, blumiger Duft.
Wie riecht das für euch?
Wonach? Nach Narzissen.
Sehr frisch, ne?
Ja, Narzissen und Zitrus. Also Zitrone. Mhm. Und so ein bisschen so, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, als ob die anderen Weine mir zugesetzt haben, aber so riecht für mich Gras im Sommer, wenn es geregnet hat.
Totaler Sommerwein, ne?
Ja. Mhm. Nee, aber so, wenn es geregnet hat und du liegst im Garten auf der Wiese und denkst so, mir doch egal.
Alles frisch gewaschen.
Ja. So. Ach, das ist sehr sauberes. Dietmar.
Ja.
Der Trinkspruch. Der Trinkspruch.
Okay, ja, genau. Wir wollen uns mit ranhalten.
Warte mal kurz. Entschuldigung.
Ja.
Kurz, bevor wir zum Trinkspruch kommen. Die Weinprinzessin.
Richtig.
Hallo, hier ist die Weinprinzessin. Ja, die Weinprinzessin ist da. Ich finde, der Wein sieht aus und riecht nach Frühling. Das ist der Wein, den ich gerne im nächsten Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, draußen auf einer Terrasse trinken möchte. Weil es diese schöne Frische hat eines neuen, frischen Frühlings.
Sehr schön.
Sehr schön. Dietmar,
okay. Der Trinkspruch. Okay, ganz einfach. Im Hinblick dessen, dass wir heute einen Filmemacher haben, habe ich mir einen Trinkspruch aus einem Film ausgesucht. Auf dem Highway ist die Hölle los. Manche erinnern sich vielleicht Burt Reynolds. Ich trinke auf das Glück, möge es mir allein gehören. Prost.
Prost. Wow, das ist spannend. Das ist wirklich spannend, weil der ist ja leicht so auf den ersten Guss auf die Zunge. Dann bestätigt sich so ein leichtes Mousseux. Und hinten pieken so zwischen den Äpfeln so ein paar Zitronen durch. Also der ist sehr schlank im Vergleich zu den anderen Weinen, die wir bisher hatten. Aber wirklich sehr süffig und sehr sympathisch.
Geht mir auch so. Es ist interessant, der Weißburgunder, den wir davor hatten, der hat einen so herausgefordert. Ne? Mhm. Und jetzt kommt er aber wieder so gefällig daher, aber ohne, dass er irgendwie langweilig ist. Das finde ich so interessant. Das ist ja wieder quasi eigentlich gehen ja jetzt eigentlich fast wieder einen Schritt zurück. Ne? Normalerweise in der klassischen Weinprobe hätten wir jetzt nochmal einen gehabt, der noch mehr Barrique gehabt hätte.
Und jetzt
gehen wir nochmal wieder zurück zum Ausgangspunkt und trotzdem besteht der Wein an der Zunge total.
Das hat die Prinzessin ganz toll ausgesucht, wie rum wir hier trinken. Das passt alles perfekt.
Das ist der Wahnsinn, wie du das gemacht hast.
Als wäre ich auch ein Regisseur.
Ja. Und ich mag diese.
Du solltest möglicherweise den Beruf wechseln.
Und ich liebe einfach Weine, die so eine schöne Birnennote haben. Ich finde, Birnen sind total tolle Früchte. Ich mag die sehr gerne. Und das ist hier sehr dominant, finde ich. Also diese,
was glaubt ihr, was ist das für ein Jahrgang?
Boah, das ist frisch.
Der ist jung. Der ist sehr jung. Das siehst du auch so ein bisschen, nicht nur an der Farbe, also die könnte natürlich die Holz irgendwie manipuliert sein, aber du siehst auch, wenn du den Wein schwenkst im Glas, siehst du, dass der sehr jung ist. Ich würde mal so sagen, aus dem letzten Jahr. Und ja. Ich glaube, dass und Rebsorte?
Jetzt waren wir mit dem Chardonnay da eben so auf dem Holzweg. Sonst hätte ich gesagt, es ist ein Weißburgunder, aber okay. Könnte auch wieder Solaris sein.
Da fehlt mir die Frucht so ein bisschen, weil Solaris sind richtige Fruchtbomben, so bam, so wie Badam. Das fand ich eben Badam sehr sympathisch. Der hat auch eine gewisse Fruchtigkeit, aber ich tippe hier tatsächlich auf einen Grauburgunder.
Okay. Soll ich die Hose runterlassen?
Mhm. Hau rein.
Ah, okay. Ich muss ganz kurz ein bisschen eine kleine Geschichte dazu erzählen, wie ich zu diesem Wein gekommen bin. Ich habe nämlich, was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man aus der Vergangenheit, aus der Schulzeit plötzlich wieder Menschen begegnet, die man halt aus den Augen verloren hat. Und es ist so wie so ein kleines Klassentreffen, das man wieder hatte. Und ich bin zu einer ehemaligen Schulkollegin und Freundin eingeladen worden, zu ihnen nach Hause zu kommen. Und sie waren im Urlaub gewesen und haben diesen Wein dort gekauft und haben ihn mitgebracht. Und ich war hin und weg und dachte mir, was ist das für ein Wein? Und dann hatten sie gesagt, naja, boah, sie haben eine Kiste mitgenommen, da kostet aber die Flasche so ungefähr 20 Euro und das ist schon, ne, so. Dann dachten wir, boah, aber nicht schlecht. Und der ist mir sehr erhalten geblieben. Und jetzt kommen wir zu des Rätsels Lösung. Mein lieber Lars, wir beide haben den gleichen Wein ausgesucht. Zum ersten Mal in unseren Folgen ist es tatsächlich passiert, dass der gleiche Wein, nämlich so mock wie dat, ausgewählt echt? Worden ist. Und lieber Tom, ich bin sehr glücklich, dass du dir was ganz anderes geschmeckt hast, weil Lars hat den Solaris herausgeschmeckt.
Ja, gut.
Wie dem auch sei. Ich bin überrascht, weil, keine Ahnung, ich fresse ja auch die ganze Zeit Käse zwischendurch. Alles hat einen Einfluss auf den Geschmack. Scheiß drauf. Er schmeckt einfach super.
Es ist wirklich genial. Großartiger Wein, dass das von einer kleinen, von der Grebiner Mühle nördlich von Plönen kommt, von diesem kleinen Weinhang, wo sie 5.000 bis 6.000 Flaschen jährlich nur erzeugen. Das natürlich mit dem Weingut Montigny aus der Nahe machen, ist hervorragend. Hätte ich niemals gedacht. Ich bin schwerst begeistert und ich bin dankbar auch Lars, dass auch du diesen Weinhang entdeckt hast. Das ist wirklich ein großartiger Wein. Man kann nur sagen, kauft, solange es da noch Flaschen gibt.
Ja. Sind die noch nummeriert?
Was? Nummeriert?
Die Flaschen? Ich muss mal kurz gucken.
Ja, die sind nummeriert. Also, das ist jetzt hier die Flasche, die wird jetzt trinken. Ich habe die Nummer 4123.
Oh, warte mal.
Oh, das sind 2019er,
ja?
Ja, bei Dietmar auch. 2019er.
Ja. Nummer 2586. Was hast du gehabt? 2589.
Seht ihr? Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum ich mich vertan habe.
Ey, das ist das Ding. Ne? Du hast ja noch, da ist ja 2000 Flaschen weg von der ersten.
Wollt ihr mich verarschen, sag mal. Lars, du kommst nicht drum herum. Wir haben noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der aus unserem Podcast gar nicht wegzudenken ist. Und jetzt wird es ekelhaft. Nämlich die Tombola. Tombola.
Tombola,
Tombola, Tombola,
Tombola,
Tombola, Tombola.
Ich hatte ganz kurz Angst, dass ich mein Mikrofon gemutet hatte.
Macht nichts. Freunde, wir fangen gleich mal an. Leute, die unseren Podcast schon mehrmals gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Nämlich drei Quizfragen, die einen von der Hölle so weit entfernen, wie, glaube ich, ein Haar breit ist. Denn wir haben hier drei Schnäpse vor uns stehen. Ihr dürft alle aussuchen, welchen ihr zuerst trinkt.
Denn oh Gott, die darum, Schnäpse. Ja, geil.
Ja, da kommt was. Die Schnäpse vor. Wir haben hier einmal einen Weizenkorn, einmal den weichen Weinbrand und einen Kräuterschnaps, der so...
Das ist echt böse. Das ist echt böse von dir.
Ich weiß, aber ich bin nicht mehr nett und kuschelig. Und es ist ja so... In Goethes Faust gibt es einen Satz, den fand ich sehr prägnant, schon als ich in der Oberstufe Faust zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, mein Gott, wie wahr ist dieser Satz? Ihr werdet Gutes und Böses kennenlernen und sein wie Gott. Also wir haben jetzt so viel Gutes gehabt, wir haben jetzt was Böses vor uns und wir werden sein wie Gott. Ich habe drei Quizfragen, die müssen beantwortet werden von uns. Da ich die Quizfragen schon kenne, geht es darum, ob ihr gewinnt oder nicht. Eine kleine Veränderung gibt es zu den anderen Podcasts. Bislang war es so, richtig oder falsch. Naja, und dann steht die Sache fest. Bei uns ist es diesmal so, ihr seid drei Leute, die gegen mich spielen. Wir machen das anders als in Amerika. Wir machen das direkt, ohne Absprache, ohne Abkarten. Die Mehrheit gewinnt und das wird akzeptiert. Und wer verloren hat, muss trinken. Also wenn ihr es richtig sagt, habe ich automatisch verloren. Wenn zwei von euch es falsch sagen, habt ihr verloren. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wer von uns vieren ist am nächsten, am 51. Breitengrad geboren?
Wollen wir direkt antworten? Also,
da würde ich sagen, ich würde
also,
sagen,
zuerst fängt die, nee, zuerst fängt die, ja gut, Dietmar hat schon losgeschossen, Lars.
Also, ich bin definitiv überzeugt, Tom.
Ich glaube, ich.
Und was sagt unsere Weinprinzessin?
Ich glaube, Tom.
Danke.
Scheiße. Es stimmt. Ich entscheide mich für den Kräuterschnaps und fange mal an
zu trinken. Das ist aber die einfache Lösung, echt.
Na gut. Also, wenn du meinst, aber dann nehme ich den weichen Weinbrand. Gut. Zum Wohl, die Herren. Ich nehme meine Strafe in Demut an. Ich habe Angst. Aua.
Tom, ich führe dich nachher zur Bahn, keine Sorge.
Oh, pass mal auf, Jungs, damit ich die anderen Fragen noch beantworten kann, gehen wir gleich über zur nächsten Frage.
Bitte, damit wir sie auch verstehen fallen.
Ja, ich zähle euch gleich Orte auf dieser Welt auf und die liegen auf dem 51. Breitengrad. Es sind 5 Orte und 2 davon liegen auf dem 51. Breitengrad. Also, oder plus minus nicht auf dem 52. oder auf dem 50., sondern 51. und ein paar kaputte. Vancouver, Cambridge, Oxford, Chernobyl, Stonehenge. Welche 2 Orte liegen auf dem 51. Breitengrad plus minus ein paar kaputte?
Okay, Vancouver also auf jeden Fall.
Plus ein paar kaputt, Entschuldigung.
Also Vancouver auf jeden Fall. Das ist nämlich der Bereich in Kanada. Mhm. Wie waren die anderen nochmal?
Also Vancouver, Cambridge, Oxford, Chernobyl, Stonehenge. Was liegt auf dem 51. Breitengrad?
Also Stonehenge. Cambridge und Oxford.
Du sagst Cambridge und Oxford.
Du willst trinken, ne, Lars? Ich sehe es an meinem Gesicht. Du hast Durst.
Dietmar, was
also
hast
du? Ich möchte es nicht trinken. Also Vancouver, Stonehenge ist es nicht. Wahrscheinlich Tschernobyl.
Vancouver und Tschernobyl. Und was sagt die Weinprinzessin?
Die Weinprinzessin sagt Vancouver und Cambridge.
Oh mein Gott.
Puh. Oh, wir haben einen Stern. Ja. Und zwar zwischen der Bahnprinzessin und Dietmar. Weil tatsächlich ist es so, dass die einzigen Orte, die ich genannt habe, Oxford und Tschernobyl sind, die auf dem, nee, Moment mal, Stonehenge, die auf dem am 50. Breitengrad liegen.
Lars, das ist ja übrigens über Tutti Frutti. Keiner versteht die Regeln, außer Tom.
Ist beruhigend. Ja, Chin Chin. Wir machen das so. Wir machen ein Stechen.
Lieb mal nach drei Weingläsern.
Wir machen ein Stechen. Wer von den folgenden Prominenten trinkt weniger Alkohol? Leona Lewis, Michelle Obama oder J-Lo? Es fängt mal unser Gast an. Wer trinkt am wenigsten Alkohol in der Staffelung? Unser Gast fängt an.
Was war das alles? J-Lo,
Obama? J-Lo, Michelle Obama. Und Leona Lewis.
Ja, genau, in der Reihenfolge.
Okay, wird jetzt so notiert.
Also, boah.
Dietmar?
Ja, ich schließe mich da tatsächlich an. Als Gattin eines ehemaligen US-Präsidenten muss man einiges verkonsumieren, glaube ich, um das zu überstehen. J-Lo wird sich nur sporadisch immer mal wieder am Riemen reißen, wenn sie mal wieder auftreten muss. Also ja, ich schließe mich Lars an.
Okay, was sagt die Weinprinzessin?
Am meisten trinkt Leona Lewis, am mittelmeisten Michelle Obama und am wenigsten J-Lo.
Ich bin erleichtert. Du darfst trinken, Weinprinzessin.
Oh, danke schön.
Darf ich diesen Kräuterbitter trinken?
Nein, du musst den Champagner trinken.
Ja, nee, lass den ruhig.
Ich nehme ihn. Auf euch. Schön, dass du da bist.
Ja.
Lars, wir müssen dich enttäuschen. Du darfst wieder nicht trinken. Obwohl, du kannst ja im Nachhinein kannst du gerne.
Ja.
So. Ich weiß nicht, was du noch vorhast gleich, aber...
Und jetzt kommt noch eine ganz schön wichtige Frage, die wir klären müssen. Nämlich, ihr guckt alle jetzt in die Kamera, das brauche ich alle von euch, und keiner guckt irgendwo anders hin. Ihr müsst alle in die Kamera gucken. Welcher der Weine, die wir heute getrunken haben, hat den meisten Alkoholgehalt? Also, zunächst fängt unser Gast an. Welcher Wein der erste, zweite, dritte?
Ich sage der Weißburgunder auf Saale und Struth.
Gut, was sagt Dietmar?
Weißburgunder.
Was sagt die Weinprinzessin?
Weißburgunder. Lass es dir schmecken, Tom.
Nee. Gut, ich bin so heldenhaft, dann nehme ich mir halt den Kräuterlikör nach dem Brot. Oh Gott.
Sehr schön, Tom.
Ich hasse euch.
Wundervoll. Schmeckt?
Ja, beschissen. Entschuldigung, den Ausdruck. Mein Gott. Auf wie viel Hektar werden im Weinanbaugebiet Saale und Struth Weißburgunder angebaut?
Gibt es eine Auswahlmöglichkeit?
Wer näher dran ist, hat gewonnen. Ja. Der Gast fängt an.
Ich habe keine Ahnung von Hektar und ich Mathe, keine Ahnung. Weiß nicht, was der Unterschied ist.
Wie viele Hektar hast du, Lars?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ein Hektar ist. Also ich glaube, ich sage einfach mal irgendeine Zahl. 6.000.
6.000. Was sagt Dietmar?
Ich sag mal auf 180 Hektar.
80 Hektar?
180.
180, okay. Was sagt die Weinprinzessin?
Mir geht es genauso wie Lars. Immer wenn ich was von Hektar lese, denke ich, wie viel das wohl sein mag. ich sage jetzt mal 2.500.
2.500, okay. Ich meine, Saale und Struth ist nun nicht gerade vergleichbar mit anderen Weinbauregionen. Es ist ein überschaubares Gebiet. Auf 110 Hektar werden tatsächlich Weißburgunder angebaut. Insofern ist Glasjessen am weitesten davon entfernt mit 6.000 und muss trinken. Lars, was nimmst du?
Bohnenkamp haben wir früher schon gerne getrunken. Ein Kräuterbäder.
Ja, dann hau rein. Prost! Und er schluckt und schluckt und schluckt. Mein Gott, wie bei Mutti an der Titte.
Boah, schlimm. Echt schlimm. Boah, ja, alles versaut.
Hast aber ein süßes Gesicht dabei.
Ja, das sehen die Leute ja nicht.
Ah, ja. Wohl an. Pass mal auf.
Wir machen einen Screenshot. Keine Sorge.
Wir haben mal einen Punkt. Wenn jetzt unsere drei Weine, die wir haben, die ja eigentlich nur zwei sind, in einem Exposé eines Drehbuchs verpacken müsstest und die Protagonisten sind die zwei Weine, wie sieht die Story aus?
Ich würde sagen, da sind zwei jüngere Leute aus dem Westen, die eine Gang machen mit einem etwas arrivierten Typen aus dem Osten und eine Geschichte von Aufbruch und der Erfindung, der Neuerfindung der Welt erzählen.
Drehen wir, oder? Also kommt ja irgendwie hin, Dietmar ist aus dem Osten, also so ein bisschen.
Der Wein ist aus dem Osten. Der Wein ist aus dem Osten. Ich habe von den Weinen erzählt.
Ja, klar. wir müssen auch gucken, wie wir den Arsch an die Wand kriegen. Also wir kriegen das schon irgendwie hin. Also wir unterhalten uns irgendwann mal später, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Da trinken wir gemeinsam ein. Ich würde mich jedenfalls riesig drauf freuen, mit dir mal ordentlich anzuheben und mal über Gott und die Welt weiter zu schnacken. Es war auf jeden Fall jetzt mal schon mal cool. Wir haben nur noch eine Sache, nämlich die Abstimmung. Wir müssen jetzt alle vier abstimmen, welcher Wein am besten geschmeckt hat. Da wir keine Zuschauer haben, kein Publikum haben, müssen wir das selber erledigen. Wir machen jetzt mal ein, zwei oder drei auf jeden Schmierzettel, der vor uns liegt. Und
wir heben es mit den Fingern, das ist am besten.
Oder wir machen mit den Fingern. Genau. Ein, zwei oder drei. Und zwar eins, zwei, drei und...
Jetzt sehen wir noch nicht so viel, jetzt muss jeder was sagen, weil dann ist es am einfachsten, dass wir uns auch sehen.
Warte mal, Lars?
Ich sage eins und drei, ist ja klar. Ich bin Lokalpatriot.
Ich sag eins.
Okay.
So. Was sagt Thomas?
Die Prinzessin sagt auch eins. Eindeutig, der von Lars war auch viel besser als der von Dietmar.
Ja, natürlich. Sehe ich vollkommen.
Damit hat der Wein von Lars gewonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, Lars, war ein totales Vergnügen, mit dir zu schnacken über Gott und die Welt, über Weine und über das Filmgeschäft sowieso. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Trinkt verantwortungsvoll und danke an Giro, unseren Tunmensch. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt die bitte an info@ask.de. Wir gehen darauf ein, entweder in unserem nächsten Podcast.
Muss kurz korrigieren, bevor es an die Falschen geht. info@ask-berlin.de.
Okay, info@ask-berlin.de ist die richtige Adresse, um die Sachen loszuwerden, die ihr an uns richten möchtet. Anregungen, Kritik. Wir sind für alles offen. Wir werden es aufnehmen und besprechen es in dem nächsten Podcast. Tja, und Dietmar, hast du noch was?
Nein, ich kann einfach nur noch sagen, einen ganz großen Dank an Lars, dass du das mit uns gemacht hast, dass du in deiner finnischen Hütte sozusagen mit so vielen schönen kleinen Getränken mit uns zusammengesetzt hast. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
War sehr schön. Der Bohnenkamp bleibt für immer.
Du hast noch ein paar andere kleine Gläschen, die du jetzt im Laufe des Tages noch ein bisschen dir zu Gemüte führen kannst, die wir dir geschickt haben. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und sage einfach jetzt im Grunde genommen für alle, die zugehört haben, schönen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge oder wir hören uns.
Super, vielen Dank, Leute. Schönen Tag euch.
Tschüss. Ich danke dir, Lars.
Ciao. Bis dann.
Und Dietmar, wir trinken jetzt die Flaschen aus. Komm.
Mach dir die Flaschen leer. Ich mache das heute Abend mit dem restlichen hier. Ciao.
Klasse.
Super, ciao.
Tschüss. Und danke fürs Zuhören.